So, herzlich willkommen hier bei Def Radio, bei Radio Free FM. Hier im Studio ist einmal Uli, ich, dann
Mike,
ich. Und zur großen Überraschung, weil heute schon nachgefragt wurde, ja, wir haben auch heute ein Nummern-Girl. Wer das ist, wird wiederum nicht verraten. Und jetzt gehen wir noch, sagen wir kurz den Titel der Sendung. Das war Multimedia Formate 2.0, ja. Wobei ich da schon einen Rüffel gekriegt habe, weil...
Ja, 2007 wäre viel passender gewesen. Das ist 2.0, dieser 2.0-Kram, ach, das...
Das ist momentan so in meinen Standardsprachgebrauch auch übergegangen. Irgendwelche Themen, immer 2.0, irgendwie Next Generation 2.0.
Uli 2.0.
Ja, genau, Ortschaft. Und ihr könnt uns dann im Chat erreichen, im URG in Ulm.de, Channel Def Radio, DEV. Und könnt dann mit uns reden, könnt Informationen zum Nummern-Girl abfragen oder sonstiges an. Ihr könnt auch einfach auf unsere Homepage gehen, www.defradio.de und ja, dort auch in den Chat kommen, in den Stream reinhören, falls eure Radio, also euer FM-Tune irgendwie langsam den Geist aufgibt oder ähnliches. Und ihr könnt natürlich auch anrufen und zwar die Telefonnummer ist
0731
Moment, ich irgendwie. Was? Irgendwie habe ich mal wieder die Technik, glaube ich, nicht im Griff. Sag nochmal.
0731.
Okay, geht nicht. Moment, nochmal.
0731.
Ja.
938-6299.
Okay, ich glaube, das war. Ich glaube, man konnte es hören. Und wenn nicht, beschwert euch einfach im Chat. Der Fehler liegt dann eindeutig bei mir, muss ich sagen. Es leuchten zwar alle Lichtlein bunt und Panikbutton ist hier auch auf, aber keine Ahnung, an was es liegt. Okay, jetzt erstmal Musik. Dieses Mal wieder von Open Music Contest. Wir waren in der Zwischenzeit langsam ein bisschen faul, weil, ja, was soll man sagen, wenn man nachts irgendwie dann heimkommt und feststellt, morgen ist irgendwie Radiosendung, dann ist es halt gut, auf vorgefertigte Sampler zurückzugreifen. Und ja. Ihr könnt uns auch irgendwie tolle, coole Playlists gleich schicken, wo wir abspielen sollen mit GEMA-freier Musik. Einfach an Mail at
Radio at
und CCCD. Und ja, also jetzt erstmal Musik. Viel Spaß. So, herzlich willkommen hier zurück bei Def Radio. Und jetzt werden wir tatsächlich dann mit dem Thema anfangen, nachdem wir uns jetzt hier gesammelt haben und genug beredet haben, wie wir jetzt vorgehen wollen. Mike darf jetzt mal ein bisschen darüber erzählen, warum wir überhaupt dazu oder warum er überhaupt fähig dazu ist.
Warum wir so kompetent sind.
Ja, genau.
Naja, also wir haben halt schon ein bisschen was mit Streaming gemacht. Speziell für unsere Chaos-Seminare. Hauptsächlich machen wir das in der Form, dass wir Videos aufnehmen und die dann entsprechend verarbeiten.
Ja, eine fette Transcoding-Pipeline.
Richtig, genau. Das ist ganz witzig. Wir hatten schon mal auch Streaming.
Ja,
aber zwecks...
Resonanz war irgendwie sehr schlecht, weil das halt immer montags um 8 Uhr, montags abends 8 Uhr ist und das ist irgendwie dann nicht die typische Zeit, wo man jetzt hier das live anschauen will. Richtig. Besonders wenn es danach noch offline zur Verfügung gestellt wird.
Richtig. Das ist auch ein Trend sowieso. Also das geht nicht nur uns so. Wir haben festgestellt, diejenigen, die sich dann an dem Tag, an der Zeit wirklich Zeit nehmen, die kommen dann auch. Und der Rest hätte das ganz gern so, dass man das halt anhören kann oder ansehen kann, wann man möchte.
Das ist so wie bei den Podcasts, die wir jetzt in der Zwischenzeit ja lustigerweise auch alle haben für Def Radio, die im wenigsten hören in der Zwischenzeit live zu. Ich habe gestern mit einem geredet, der hat jetzt gemeint, irgendwie der hört jetzt heute dann zum ersten Mal überhaupt live zu.
Ja, das stelle ich auch fest. Also ich schlafe dann doch manchmal am Sonntag um 1 noch und dann hört man sich dann doch lieber die Aufzeichnung als MP3 an.
Ja, das Positive ist auch, du kannst es halt dann im Zug anhören, wo immer du auch bist. Und
richtig. Wobei zu machen, finde ich hier Live-Sendung schon besser. Also es gibt ja die Leute, die machen dann auch wirklich nur für Podcast-Sendungen und zeichnen es dann erstmal auf und bearbeiten es noch nach, schneiden die ganzen Äs raus, was uns vielleicht sogar ganz gut
tut. Nein, wir sind ja nicht die typischen Äs, Argo. Außerdem, wir haben auch schon Resonanz gekriegt, dass die Äs ganz toll sind und ähnliches. Also können
wirklich?
Nein. Ein bisschen in der Nummer, in der Gegend rumliegen. Ihr könnt auch anrufen und mal sagen, wie ihr dazu steht, ob Podcast oder Live, was euch besser gefällt und warum, dass wir auch Resonanz von außen kriegen, nicht nur Stimmen wir selbst, sondern dass es wirklich vielleicht ein Mitmachradio ist.
Richtig, anrufen, Leute, ja.
Ja, die Telefonnummer ist
0731 938 6209.
Nochmal, ganz langsam nochmal.
0731 938 6299.
Okay, cool. Und das mysteriöse Nummern-Girl wird weiterhin mysteriös bleiben. In manchen Sendungen wird es auftauchen, in manchen nicht. Es gibt verschiedene Instanzen davon.
Ja. Zurück zum Video. Was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben beim Kongress mal Streaming gemacht.
Ein bisschen.
Richtig.
Wir wollten da richtig fett mit Hardware und allem Pipapo aufziehen, also DV Hardware fast raus, rausstreamen. Und dann ist uns leider die Hardware ein bisschen...
Ja, Hardware ist schlimm.
Ja, wir machen nichts mehr mit Hardware.
Ja,
Hardware. Höchstens vielleicht noch DVB-T-Sticks hat... Allerhöchstens.
Ja, das hat wirklich gut funktioniert. Das ist... Ja, so DVB-T ist... Da müssen wir noch mehr machen damit.
Am Moment, da... passt. Ich dachte gerade, da tut jetzt jemand eine andere Telefonnummer in den Channel reinpissen, dass er angerufen wird, anstatt dem Nummern-Girl. Ja. Ja, wir haben dann, schlussendlich haben wir dann einfach nur transcodet und das Ganze in anderen Formaten zur Verfügung gestellt. Einmal Theora, Ogvorbis, MP3 und MP4. Und der große Verlierer bei dieser ganzen Sache war für die armen Apple-User MPEG 4.
Naja, was heißt große Verlierer? Wir hatten halt hauptsächlich, also nach den Statistiken, die wir da auch ein bisschen rauskriegt, war MPEG 4 relativ weit abgeschlagen. Was aber meines Erachtens daran liegt, dass dieser RTSP-Kram ein bisschen nicht so ganz gut funktioniert hat. Also speziell VLC hat da als Client nicht so ganz funktioniert. Da gab es ein Problem mit dem Übergang von UDP-Streaming nach TCP-Streaming. Ja, das ist alles ganz böses Voodoo.
Sprich, in der Zwischenzeit geht es eigentlich großartig, dass eine ganz simple Protokolle nur noch benutzt, wo...
Ach ja, genau. Die man ganz toll nennt.
Ja.
Faster than Real-Time Streaming.
Ja, erzähl mal, was denn Faster than Real-Time Streaming ist. Also, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, ja, dann sehe ich schon eine halbe Stunde vorher, was dann als Ergebnis kommt oder so.
Ja, das ist die tolle Hyperraumtechnologie. Mhm. Faster than Real-Time Streaming. Das ist hundsprimitiv. Es ist nur ein toller Name für, ein ganz billiger, kleiner HTTP-Download. Also man kennt das normale Realtime-Streaming als Konkurrenz dazu. Das ist RTP, RTSP, Realtime-Streaming-Protokoll. Die machen mega Aktionen, strengen sich tierisch an, um hier dynamisch während dem Stream die Bandbreite anzupassen und sonstige Tricks zu machen, damit man das ungefähr in Echtzeit bekommt und in gleichbleibender Qualität bekommt. Und faster than Realtime-Streaming geht einfach her und macht einfach plump hier. Wupp, saug Daten.
Und der Client dann muss das Cachen übernehmen und ähnliches, der ist dann dafür zuständig.
Genau, richtig.
Das geht ja also eigentlich macht das heutzutage jeder, auch YouTube oder ähnliches, die machen auch einfach so faster than real-time, bla. Ja, genau. Das ist einfach so progressive HTTP-Download und gut ist und der Videoplayer selbst, der übernimmt dann das Cachen und ähnliches, der ist dann
ganz genau,
dafür zuständig.
Ja. Im Prinzip ist es immer schon der Weg gewesen, um primitive Streams zu machen. Nur früher war es halt slower than real time. Und dann kam immer wieder das schöne Buffering.
Ja, in den Zeiten, wo jeder hier DSL und ähnliches hat, ist es natürlich schon ein bisschen besser.
Oder du musst kurz warten, bis dann irgendwelche Flash-Videos anfangen.
Ja, genau, aber damit kann man ja leben als Otto-Normal-User.
Ja, das passt.
Ja. Was haben wir sonst noch großartig gemacht? Ich glaube.
Wir können auch ein bisschen was erzählen, gerade über
den Kongress,
Multimedia-Zeug.
Oder was?
Ja, was über diesen Web 2.0-Kram rausgeht. Also zum Beispiel DVDs.
Ja.
Die ganzen HD-DVD-Geschichten, Blu-ray-DVD-Geschichten. Da sind ein paar lustige Videocodecs, Audio-Codecs, interaktive Spaßspuren mit drauf. Das ist ganz witzig. Dann, ja klar, logisch hier DVB-T und solche Sachen. Was gibt es noch? Ja gut, hauptsächlich Internet-Streaming natürlich, das ist das, wo gerade aktuell relativ viel abgeht.
Wo auch viel Traffic macht, gerade wo BBC dann eingestiegen ist und alle...
Super, ja genau. Komm, wir pressen mal die BBC, weil die BBC möchte jetzt ihre Programme hier zeitnah ein Netz stellen, damit Leute sich, ich glaube, was war die Regelung? Die ist in Deutschland, glaube ich, ähnlich. Da sind sie gerade bei der IFA irgendwo unterwegs und machen sowas oder wollen sowas Ähnliches haben, dass man 10 Tage nach einer Sendung noch online sich Sendungen angucken kann und danach kommt es irgendwie.
Die CDF-Mediathek irgendwie sowas. Ich glaube, der Plan von der ZDF, wo.
Ich dachte, die gibt's schon. Ich dachte, ARD wollte auch irgendwas machen.
Ah, okay. Ja, ich glaube, von ZDF gibt's, aber ich glaube, da tun sie jetzt halt kräftig Werbung dafür.
Ja, weil diese Woche, letzte Woche, irgendwann ist gerade IFA gewesen oder ist immer noch?
Ist noch.
Und da wird gerade wieder viel diskutiert und gemacht und getan, ob das überhaupt gut ist und gerecht ist, dass da jetzt die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren gebührenfinanzierten Geschichten da als so reinpushen dürfen und Inhalte reinstellen ohne extra Bezahlung hin und her.
Da gab es auch einen Vortrag dazu auf dem Camp. Ich glaube, das ist sogar der einzige Vortrag, wo es schon ein Video gibt oder so, habe ich irgendwo gelesen,
bin mir nicht ganz sicher. So ein Windows Media Dump.
Ja, Windows Media Dumps, ich war auf dem Camp ziemlich froh, dass es die Windows Media Streams gab. Ich habe dann einfach wieder transcoded in Theora das zur Verfügung gestellt und gut war.
Yeah, cool.
Wobei das auch, also die Qualität oder. War nicht so toll wegen mir, aber das hat einfach keine Zeit reingesteckt.
Ja, aber wir hatten es beim Kongress auch schon. Das ist ganz witzig. Es gibt also lustige Effekte, dass du beim Transcoding, zum Beispiel von irgendeinem Windows Media Codec auf Theora beispielsweise, unter Linux dann wirklich bessere Ergebnisse bekommst als Client. Weil, das ist ganz witzig, an und für sich dürfte das zwar nicht gehen, denn du kannst aus einem schlechten oder halt vorkomprimierten Signal nicht durch neue Kompressionen was rauskriegen, was irgendwie besser sein könnte. Aber es ist so, dass die Windows Media Codecs, die es unter Linux gibt, scheinbar nicht so viel Post-Processing machen. Das heißt, es sind solche Glättungsfilter, die man im Nachhinein über ein Bild drüberlegen kann, damit weniger Blob-Artefakte zu sehen sind. Und da scheinen offenbar die Theora-Codecs ein bisschen mehr zu machen als die Windows-Media-Codecs, die es zum Beispiel im VLC gibt unter Linux. Und deswegen hatten wir sogar ein paar Leute, die gemeint haben, boah, eure Theora-Streams sind ja so auch viel besser sogar als die Windows-Media-Streams.
Und wir so.
Okay.
Also sprich, sehr schön mit relativ wenig Aufwand dann irgendwie es anbetreibt, aller bloß Transcoden, Retranscoden, dann kriegt man dafür auch noch Lob, weil es einfacher ist, HTTP-Download, B, weil es besser aussieht und C, wir waren trotzdem fertig.
Ja, genau. Vielleicht müssen wir nur sagen, was Transcoden ist. Transcoden heißt nur von einem bereits komprimierten Format in ein anderes komprimiertes Format. Klingt viel cooler, wenn man das mit
Transcoden ja, außerdem ist es kürzer.
Ich finde Transmuxen auch super. Transmuxen ist von einem Containerformat in ein anderes Containerformat.
Aber der Inhalt bleibt gleich, oder was?
Der Inhalt kann gleich bleiben. Also bleibt beim Transmuxen wirklich gleich.
Ah, okay. Lustig.
Transmuxen.
Ja, wir versinken hier in Fachbegriffen. Wir können online Bullshit-Bingo spielen.
Ja, genau.
Und irgendwie finde ich es schade, dass bisher wirklich noch niemand angerufen hat. Wir lassen noch einmal die Nummer vorsagen, denn vielleicht könnt ihr auch einfach berichten, was ihr schon an Erfahrungen mit Transcoden gemacht habt, warum euch die Sendung interessiert oder ähnliches. Und ich hoffe noch eins, dass die Mädchen, die Girls von letzten Mal, die haben groß versprochen, dass sie jetzt hier anrufen. Jetzt wäre der korrekte Zeitpunkt. Wir jammern gerade wieder um Anrufe. Ihr wisst ja noch, wie das so war. Und ja, die Telefonnummer ist
0731 938 6299.
Okay, und noch einmal ganz langsam, dass sich die Leute auch keine Ausrede haben, dass sie die Telefonnummer nicht mitgekriegt haben.
0731 938 6299.
Okay, ich bin jetzt ehrlich, wir haben bloß nicht so viele Themen, deswegen haben wir jetzt einfach die Nummer so langsam vorlesen lassen. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen vorgestellt haben, spielen wir jetzt dann wieder Musik und dann steigen wir mal ein bisschen tiefer ins Thema ein und geben euch mal weiterführende Informationen. Bis gleich. So, herzlich willkommen hier zurück bei Death Radio, hier bei Radio Free FM. Im Chat haben sich gerade ein paar Fragen ergeben, die wir jetzt hier natürlich mal, oder ein paar Sachen ergeben, die wir hier mal kurz berichtigen wollen, beziehungsweise Antwort drauf geben wollen. Transmuxen ist nicht im V, auch wenn es sich cool anhört und eigentlich nichts großartig ist, im V ist es nicht. Man muss schon mit dem Hex-Editor reingehen und hier...
Ja, genau, wir machen das. Echte Männer machen das im Hexeditor.
Mit DD.
Ja, genau.
Nein, und die Snacks ist, die Frage kam auf, wann der Podcast zum Chaos-Seminar, zum letzten Chaos-Seminar, glaubt was, Desktops und Co. Zur Verfügung steht. Und wir sind ausnahmsweise nicht schuld, auch wenn wir jetzt hier was über Multimedia-Format etc. erzählen. Wir haben momentan beim CCC so ein kleines Nachwuchsproblem, also beim CCC und so ein kleines Nachwuchsproblem, sprich, wir haben eigentlich keinen Nachwuchs. Die Leute, wo da sind, ziehen dann EO weg. Arbeitgeber irgendwie Regensburg oder was, wohin auch immer, oder verlassen einfach die Stadt, weil sie ausstudiert haben.
Verlassen das Land wegen den Zuständen hier.
Ja, das auch, und weil Arbeitgeber, es kommt halt mehr Zahlen zusammen. Nein, und deswegen haben wir gerade so ein kleines personelles Problem, und die Leute haben halt dann relativ viel Arbeit, sie müssen noch nebenher studieren und ähnliches, und deswegen es ist fertig, wenn es fertig ist, die kurze Antwort, aber wenn der zuständige Mitarbeiter dieses Mal die Platte nicht vergisst.
Ja, der zuständige Chaot.
Die Festplatte nicht vergisst, dürfte es dann in den nächsten paar Tagen, glaube ich, online sein.
Sagen wir in näherer Zukunft.
In näherer Zukunft. Ja, ich weiß schon, Mike ist viel diplomatischer als ich.
Ja, das muss man sein. Ich werde mal Politiker beim nächsten echt? Mal. Nein, Quatsch.
Ich glaube, da wäre ich auch nicht dafür geeignet.
Ja, kann sein.
Okay, zurück zu Luke.
Ja, genau, zurück zu Luke. Ich möchte noch mal ein paar Worte verlesen zum Transmuxing. Und zwar, wir hatten ja gemeint, man soll das aus einem, MP4-Container zum Beispiel zu einem Matroschka-Container.
Was ist für ein Matroschka das?
Umbauen, und das ist nicht MV und dann die, also das heißt nicht, dass man die Datei umbenennt von .mp4 auf .mkv. Matroschka ist ein Container, also vielleicht generell Container. Container sind Formate, in denen man Tonspuren und Videospuren unterbringen kann.
Sowas wie richtige Container im normalen Leben auch?
Im Prinzip ja, genau. Wobei der Container bei solchen Multimedia-Geschichten dann noch mit zuständig ist, dass das entsprechend so gemischt wird, damit man dann auch bei Lesezugriffen möglichst die Sachen gerade einlesen kann, die man auch zeitgleich braucht. Also dass man Tonspur und Videospur ungefähr so bekommt bei einer Leseoperation, dass man die gleich abspielen kann. Oder teilweise, dass man es sogar absichtlich noch separiert, damit man mit den Spuren besser separat umgehen kann, also je nachdem, in welche Richtung das geht dann. Und dazu braucht man halt dann spezielle Tools. Also ich kenne beispielsweise die MP4-Box, die ist relativ bekannt, speziell um aus DivX-Bastarden
wieso Bastarde?
Richtige MP4-Files zu machen. Naja, DivX ist eine echte, ja, es ist ein Zombie, wie er im Buche steht. Es ist eine Mischung aus einem Microsoft AVI-Container mit einer MPEG-4 Simple Profile Videospur und einer MPEG-1 Layer 3 Audiospur. Also es ist völliges Chaos. Es war nie dafür gedacht, dass man so Zeug so zusammenmischt, aber es war halt zu einem bestimmten Zeitpunkt mal das Erste, was so brauchbar gewesen ist, ohne dass man große Einschränkungen hatte.
In der Zwischenzeit gibt es sogar Web-Layer für DivX. Gibt es direkt von DivX Web-Layer, die das Ganze dann so à la YouTube, also à la Flash-Videos dann zur Verfügung stellen.
Richtig, die haben sich überlegt, dass sie das ausbauen wollen zu einer richtigen Plattform mit allem Pipapo, mit Profilen für irgendwelche standardisierten Geräte etc. pp. Was übrigens dann sogar dazu geführt hat, dass bestimmte Hardware-Player, also richtige Standalone-Geräte, die man so im Laden kaufen kann, DivX supporten.
Ja, das ist halt, viele Filme, wo man, sagen wir, in Tauschbörsen oder so bekommt, so wie ich gehört habe, halt DivX unterstützen. Und da war halt dann auf jeden Fall ein Markt da, wo die Leute dann das angefordert haben. Und deswegen haben sie dann einfach begonnen, das dann zu unterstützen, weil die Leute einfach ihre Videos dann auch auf dem Fernseher anschauen wollten.
Ja, also die wissen dann schon, wo ihre Zielgruppe ist.
Ja, das waren wahrscheinlich die zunächst Geräte irgendwie aus China oder so.
Ja.
Nachdem sie sich beim deutschen Wirtschaftsministerium Daten geholt haben, wie denn die Zielgruppen sind hier in Deutschland, ob sich denn das verkaufen würde.
Ich weiß da nichts davon.
Nicht?
Nein, nein.
Ich dachte, man ist an dich. Nein, lass mich. Sonst steht demnächst eher die Polizei.
Noch eine Frage aus dem Chat. Was ist dann in der Praxis mit Overhead, zum Beispiel bei Containerformaten, eben auf sich haben könnte? Mir ist jetzt speziell beim Decoding für den Prozessor relativ wenig bekannt, dass der Overhead nennenswert von den Containerformaten herkommt. Die Containerformate sind hauptsächlich dafür da oder dafür gut oder schlecht, um mit diesen Spuren umzugehen. Zum Beispiel kenne ich das so, dass bei vielen Videoschnittprogrammen gerne MOV benutzt wird, weil da die Spuren sehr gut separiert sind voneinander. Wohingegen Ogg zum Beispiel, dadurch, dass Ogg von den relativ primitiven Audio-Streaming-Geschichten herkommt, Audio-Video-Streaming-Geschichten mit Faster-than-Real-Time-Streaming, sprich, ich habe nur einfach einen Stream, der halt durch die Leitung kommt, da habe ich das Ganze ganz plump interleaved. Da ist also gar oder relativ wenig mit Separierung von Spuren dabei. Da ist dann der Aufwand größer, wenn man das dann wieder trennen will. Aber vom Overhead für den Computer, das beim Decoden, das wird so sehr dominiert von den Audio- und Videocodecs, dass man da...
Das ist vernachlässigbar. Richtig. Das ist nichts eigentlich. Ja. Die Hauptarbeit wird wirklich dann beim Dekodieren gemacht.
Richtig. Was noch vielleicht beim Container mit dazukommt, sind Metadaten. Das ist auch ganz, ganz interessant noch. Das ist auch gerade so ein Ding, was uns in der näheren Zukunft vermutlich mehr begegnen wird. Also im Rahmen von MPEG 7 wird da ganz relativ viel gemacht. MPEG 4 hatte schon ein bisschen was. Die Ogg-Leute wollen, glaube ich, auch machen, einige Erweiterungen bringen Richtung Metadaten.
Die haben doch schon relativ viel. Gerade die Ogg-Leute können...
Vielleicht kurz Metadaten erst mal erklären, was es ist. Metadaten heißt nur, dass in so einem Container Informationen enthalten sind über den Inhalt, der da drin ist. Weil so ein Computer mit einer Videospur oder Audiospur halt herzlich wenig anfangen kann, der kann vielleicht wissen, was für ein Format es ist, sprich welcher Codec das ist und welche Auflösung das Video hat oder das Audio. Aber was da wirklich dann konkret drin ist, das, darüber kann der Computer relativ wenig wissen. Und wenn ich jetzt in irgendeinem 2-Stunden-Video die Stelle suchen möchte, zu der gerade irgendwo ein roter Bus vorbeigefahren ist oder als irgendwer irgendwas gesagt hat gerade, dann kann ich sowas nicht wirklich vernünftig suchen. Und da gibt es jetzt Bestrebungen, dass man zum Beispiel den gesprochenen Text als Metadaten in einem Container mit reinstecken kann oder dass man solche Sachen wie Datum, Uhrzeit, wann es gefilmt worden ist, vielleicht wo es gefilmt worden ist, bei Fotos kennt man das vielleicht schon. Da gibt es inzwischen neuere digitale Kameras, die einen GPS-Chip drin haben. Da kann man sehen, wo genau das Foto aufgenommen wurde, mit welcher Zoom-Stufe, ja, mit welchen Beleuchtungseinstellungen. Sowas sind Metadaten. Und was es zurzeit gibt, ist bei Ogg so eine Art ID3-Tags haben die.
Aber für jede Spur oder für jedes Ding doch einzeln, dachte ich.
Ich weiß gar nicht genau, wie
es ist. Du kannst auf jeden Fall mehrere verschiedene drin haben.
Ja.
Und du kannst ja mehrere Streams im Ogg-Teil drin haben, dachte ich. Und für jedes einzelne kannst du es dann angeben.
Ja, das kann sein. Wobei ich aber ziemlich sicher bin, dass die Metadaten selber als quasi ID3-Tags reingemacht werden. Das heißt, man hat einen kleinen Header-Bereich und da kann man irgendein Zeug reinschreiben und das war's dann. Und diese Header-Bereiche haben irgendwelche Identifier und dann muss man halt wissen, dass der CPRT-Flag zum Beispiel für die Corporate-Information steht.
Ah, okay, ja. Aber was schade ist, das stört mich ein bisschen. Die haben nicht mal Bilder drin, du kannst nicht mal Bilder hinzufügen.
Geht es nicht?
Nein. Oh, deswegen haben unsere Podcasts haben auch nur beim MP3-Podcast haben sie ein Logo drin und nicht beim Ogg.
Oh, das ist schade.
Ja.
Wobei der Feed hat, glaube ich, über das XML-File noch irgendwo ein Bild. Kann das sein?
Ich weiß es nicht.
Ja, das sind wieder solche Sachen. Also wir haben bei unserem eigenen Podcast von der Radio eigentlich keine Metadaten, andersrum. Wir haben Metadaten in den MP3-Files, ich glaube das Bild.
Das Bild, die Radios, also die Nummer der Radiosendung und der Titel der Radiosendung.
Und in den Ogg-Files?
Das gleiche bis aufs Bild.
Ah, okay. Es kommen aber eine ganze Menge mehr Metadaten über den Feed rein.
Ja, genau.
Bei dem Podcast habe ich ein XML-File, was mir die Sendungen beschreibt und auch die Liste generiert für die Sendungen. Und da sind nochmal extra Metadaten drin.
Wenn wir es denn ausfüllen.
Ja, genau.
Und am meisten Metadaten gibt es dann auf unserer Homepage, der Radio.de.
Ja, genau, richtig.
Unglaublich tolle Überleitung. Nein, was sind jetzt nochmal so Bass-Startings hatten wir?
Richtig, Divx Bastard, genau. Vielleicht mal noch zwei, drei Worte zu Plattformen, bevor wir nochmal Musik machen. Also wir machen das hier im Multimedia-Formate 2007. Wir haben aktuell eigentlich... Lass mich anders mal anfangen. Also ursprünglich hatten wir die allerersten Plattformen, waren die MPEG-Geschichten und QuickTime. Das hat angefangen schon Anfang der 90er Jahre, oder schon 80er Jahre, glaube ich sogar. Plattform heißt, dass aus diesen Gruppen eine ganze Reihe von Codecs rausgekommen sind, Containerformate. Die haben sich mit diesem Zeug beschäftigt und haben dann um ihre Container und um ihre Videocodecs drumherum versucht, ein kleines Ökosystem aufzubauen, um Geräte zu haben, die sie abspielen zu können, um Content zu bekommen, der in diesem Format abgespielt wird, etc. pp. Die nächsten beiden Plattformen, die mir dann bekannt sind, sind Mitte der 90er, sind die Streaming-Plattformen fürs Internet gewesen, also speziell Reel und Windows Media ist dann dazugekommen. Die haben auch beide jeweils versucht, eigene Plattformen zu machen, inklusive irgendwelchen Online-Musik-Stores und werbefinanziertem Streaming und so weiter und so fort. Und ganz aktuell, oder was relativ aktuell, die letzten, die dazugekommen sind, um die 2000er herum, kamen Flash und Ogg dazu. Das sind eigentlich so die sechs großen Plattformen.
Wobei eine Plattform ist schon wieder am Sturm.
Naja, also wir haben ein bisschen einen Konsolidierungsprozess schon. Oh, tolles Wort, Konsolidierung hier.
Erklär mal das Wort Konsolidierung.
Nein, also okay. Es werden halt wieder weniger. Es gehen zum Beispiel die QuickTime- und MPEG-Szene scheint halbwegs zusammenzugehen. Soll in dem Kontext heißen, dass bei QuickTime neueren Codecs auf MPEG-4-Codecs basieren. Das heißt, sie benutzen einfach den MPEG-4 Simple Profile und MPEG-4 H.264. Das sind die beiden tollen neuen Codecs in QuickTime. Die kommen halt von MPEG, von der Moving Picture Act.
Schaut auf Wikipedia nach.
Genau, Wikipedia. Und ähnlich bei Flash auch. Flash hat vor ein paar Wochen gerade angekündigt, dass der neue Videocodec, den sie benutzen werden, auch H.264 sein wird.
Zusätzlich unterstützen zum alten FLV, DPS oder DPS1.
Ja, sie hatten, in Wirklichkeit sind es, glaube ich, bei Flash 3. H.263. Dieser Sorensen-Codec,
genau.
War der allererste, das ist auch der, den man so kennt. Und
das ist, was die Standard wie Flash-Videos auch benutzen.
Genau, also YouTube etc., diese ganzen Online-Video-Geschichten machen alle H.263, sprich diesen Sorensen, die Sorensen-Implementierung von H.263. Und sie haben noch dieses Onto, Onto VP6, glaube ich,
Genau.
Das ist ganz witzig, das ist eine Firma, die macht eigene Videocodecs und bietet das als Business an. Also die Codecs kann man lizenzieren gegen Geld und dann hat man einen eigenen Videocodec. Aber hat nicht wirklich Erfolg gehabt am Markt. Also
es kam auch erst mit Flash 8, glaube ich, oder so Flash 7, Flash 8 kam das mit rein, glaube ich. Ja. Und dann war halt noch nicht so die Nachfrage da. Alle wollten gleich bessere, nämlich der Codec ist ja auch relativ simpel, so wie ich das gesehen habe.
Ich kann nicht viel dazu sagen. Also ich weiß von diesem Ontogramm, dass VP3 die Basis war für Octeora. Dass sie auch behaupten, dass ihre Entwicklungen mehr oder weniger unabhängig sein sollten von den MPEG-Sachen. Speziell in Bezug darauf, dass man eben die Patente nicht verletzen soll, die man lizenzieren müsste, wenn man ähnliche Techniken benutzt wie MPEG. Also dem, was man so hört, sollte es angeblich ausreichend entfernt sein von MPEG. Naja, und halt bei VP6 und VP7, es soll ungefähr auf dem Level spielen von MPEG-4 Advanced Simple Profile, je nachdem, jedenfalls, was ich so gehört habe.
Wahrscheinlich verwechsel ich es dann gerade.
Ja, möglich, weiß nicht. Aber gegen den aktuellen H.264 und im Prinzip dann wohl auch gegen den VC1 würde ich mal spekulieren, dass VP6 auf jeden Fall nicht konkurrenzfähig ist und VP7 wüsste ich jetzt ganz ehrlich einfach nicht.
Also sprich Flash, also Macromedia. Stimmt doch, Macromedia, ja.
Ja, die gibt's nicht mehr, die sind gekauft worden.
Achso, Adobe, stimmt, Adobe, ja. Sorry. Adobe ist jetzt wirklich dann den Schritt gegangen und der viel gewünschte Schritt.
H.264.
Ja, wenn ihr gerade im Studio wärt oder wir eine Webcam hätten, würdet ihr sehen, wie Mike gerade seinen Freudentanz aufführt. Wenn er sich jetzt hier freut, dass sie mal was Nettes unterstützen.
Ja, der MPEG-Fanboy. Ja, aber ich glaube, die Adobe-Leute hatten auch gerade ein bisschen Druck. Man kann das ganz gut nachlesen. Seitdem wir ja im Web 2.0-Zeitalter sind, haben auch Firmen tolle Weblogs von ihren Mitarbeitern. Und da war ein lustiger Nebensatz bei der Ankündigung von dem Video-Evangelisten bei Adobe, wo er gemeint hat, ja, also eine Reihe von wichtigeren Kunden würden angeblich gerade unbedingt Entscheidungen treffen wollen, was für die nächsten paar Jahre ihre Plattform der Wahl sein sollte. Und da haben sie sich halbwegs motiviert gefühlt, das auch mal jetzt schnell und jetzt sofort anzukündigen, dass der nächste Codec ein quasi HD-fähiger H.264-Codec sein wird. Sprich, also was für mich da ausklingt, ganz klar, sie müssen jetzt gucken, nachdem Microsoft mit diesem Silverlight-Kram ankommt, sprich .NET und Windows Media Codex als Flash-Gegner platzieren, müssen die mit ihrem Flash auch gucken, dass sie mindestens gleich gut, wenn nicht besser sind. Das heißt, sie brauchen dringend für ihren Flash, für ihre Flash-Plattform irgendwas, was HD-Video kann. Und da ist halt mit H.263 oder mit VP6 kein Blumentopf zu gewinnen. Da möchte man lieber sowas.
Und H.264 ist momentan State of the Art, deswegen.
Klar, also vielleicht, das wird ja sowieso die Frage sein, die die meisten interessiert aktuell, was soll man überhaupt nehmen? Also ich bin ganz klar der Meinung, H.264 ist zurzeit der beste Videocodec auf dem Markt. Bei Audio ist die Unterscheidung nicht so krass. Da gibt's, na wobei, Moment, vielleicht erstmal Videocodec fertig machen. Also H.264 ist der beste Videocodec meines Erachtens. Der Windows Media Codec, der aktuelle, den man auch unter VC1 kennt, ist im Prinzip für praktische Anwendungen gleich gut. Es gibt Unterscheidungen, wenn die Bitrate nach unten getrimmt wird. Das heißt, wenn man sehr viel Wert drauf legt, dass man möglichst effiziente Kompression haben möchte, dann hat der H.264 ein bisschen Vorteile, also bei niedrigen Bitraten. Wohingegen angeblich bei größeren Bitraten, da wird anscheinend bei Microsoft relativ viel Wert drauf gelegt, diesen ganzen großen Filmstudios da ein bisschen ranzuarbeiten, die irgendwelche HD- oder Blu-ray-DVDs machen. Ich weiß nicht, ist es beides? Ich glaube, es ist beides. Dass man angeblich bei hohen Bitraten besser den sogenannten Filmgrain
retten kann. Okay, wir müssen jetzt die M's rausschneiden.
Ja, genau. Ja, mir hat gerade das gute Wort dafür gefehlt, dass man den Filmgrain retten kann. Ja, dass der halt erhalten bleibt. Ja, genau, erhalten. Ha, dass man den Filmgrain erhalten kann. Filmgrain heißt, dass scheinbar irgendwelche Hollywood-Regisseure das toll finden, dieses Kino-Feeling zu haben mit einer bestimmten, ich weiß nicht, mit einem bestimmten Rauschen oder bestimmten Auflösungen, die anscheinend Kinomaterial haben soll. Und da ist es wohl so, dass H.264 ein bisschen stärker weichzeichnet, als es eigentlich nötig wäre bei hohen Auflösungen. Aber für den normalen Einsatz wird sich's nicht viel schenken, beziehungsweise bei niedrigen Bitraten, was man ja normalerweise eher hat als Consumer, ist H.264 einfach besser. Und es ist auch, hat auch besseres Karma.
Ja, na, wenn wir hier von Karma reden, dann bin ich natürlich die andere Fraktion, die dann Theora vorschlagen muss.
Ja, also okay, klar. Also die Theora-Sachen sind vom Karma-Status natürlich super, ganz toll. Wobei eigentlich die Situation nicht wirklich so ganz klar ist. Also der Punkt ist der, Octeora und OcVorbis oder die ganze Oc-Plattform im Prinzip ist eine Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, Multimedia-Formate zu machen, die frei sind.
Patentfrei.
Richtig, frei im Sinne von freien Implementierungen, aber eben auch frei im Sinne von Patenten, weil diese ganzen Videogeschichten sind unglaublich vermint mit Patenten. Also man kann sich kaum da drehen oder wenden, ohne nicht auf 10 Patente zu stolpern, wenn man irgendwas mit Video machen möchte. Ob aber wirklich diese Formate OcVorbis und Octeora patentfrei sind, kann eigentlich keiner sagen und verspricht auch, wenn man sich das Kleingedruckte mal anschaut bei XIF, niemand wirklich. Das heißt nur, dass sie aller Voraussicht nach patentfrei sind, denn man kann sich so eine Recherche A ist mal nicht leisten und es macht auch B keinen Sinn, weil es ist fraglich, ob man wirklich alles finden würde.
Korrekt.
Da kommt doch mal irgendjemanden, der sagt dann, ja, das passt aber irgendwie dazu.
Aber sie haben halt explizit drauf geschaut, dass
Richtig, sie haben nach Kräften sich bemüht, dass es patentfrei ist und es ist zumindest nach dem, was man bisher weiß, auch patentfrei. Aber man weiß nicht 100%. Da muss nur irgendein großer Hersteller kommen, der sagt, okay, wir nehmen jetzt Theora und macht es dann in einer Auflage von x Millionen, dann kommt garantiert einer, der meint,
einige, ja. Aber es gibt einige Theora-Hardware, also gerade MP3-Player,
ja?
Die unterstützen teilweise von Haus aus schon Theora. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber nicht nur Rockbox kann das. Es gibt also Original-Firmware von manchen MP3-Playern, die Theora unterstützen. Hm. Auch größere Hersteller, bekanntere.
Ja. Also hört euch mal unsere alte Sendung über Softwarepatente an. Das ist nämlich genau die Frage nach Softwarepatenten. Man kann letzten Endes nicht hundertprozentig ausschließen, dass eine Software, die man benutzt und die man schreibt, nicht irgendein Patent, irgendein Softwarepatent verletzt.
Übrigens, kann es sein, dass Google jetzt nach Patenten suchen kann?
Echt? Weiß ich nicht.
Ich habe irgendwo mal gesehen bei der Google-Suche, dass ich Patente, du hast ja kein Internet.
So. Ja.
Guck mal hier. Ich habe mal gesehen, dass man zumindest Patente anklicken konnte. Also es gibt ja auch, wir streifen kurz ab, weil Softwarepatente sind ein wichtiges Thema, ja, das man immer noch nicht aus den Augen verlieren darf. Es gibt von der FFII, gibt es ein Projekt namens Gauss. Das ist so ein Wiki, das einfach eine Liste von Softwarepatenten pflegt, wo man dann bearbeiten kann, Suchanfragen stellen kann und ähnliches. Und wenn man da sich mal nachrecherchieren will, ist das relativ gut. Alex kann da auch einiges dazu erzählen. Der wird jetzt hoffentlich gleich anrufen, denn er hat vorher gemeint, er wird uns hier korrigieren und verbessern. Und deswegen lassen wir noch explizit für ihn mal die Telefonnummer vorlesen.
0731 938 6299.
Gut, vielen Dank. Also, das ist wunderbar. Irgendwie finde ich das toll, dass wir hier Nummern Girls haben. im Chat hat man uns schon den Link sogar angeschickt. Also, sprich, so wie es aussieht, kann man wirklich.
Das drüber. Ist cool. Ich kannte das vor ein paar Jahren, gab es noch kommerzielle Patentsuchdienste. Da muss man richtig Geld dafür zahlen.
Ja.
Das ist ja witzig.
Und Alex, du sollst jetzt noch ein bisschen was über FFII und Gauss erzählen. Also, ruf jetzt mal kurz an. Los, wir warten auf dich, wir machen so lange nichts. Nein. Und und das ist auch ein wichtiges Thema. Und gerade Videocodex, Audiocodex, gerade MP3 zum Beispiel, ist ja sowas von vermint.
Ja.
Das kennt man ja.
Im Prinzip ist es unwahrscheinlich, dass man wirklich einen Codex schreiben kann, ob es jetzt Audio oder Video ist, der gar nichts in der Richtung verletzt. Ich meine, gut, jetzt in die Details brauchen wir jetzt nicht gehen, aber es ist vom technisch allein her so, dass
im Prinzip... Ja,
juhu. Okay, Alex,
yeah. Alex ist da. Alex?
Tag.
Alex?
Ja, hi.
Hallo?
Hörst du mich?
Alex?
Ja, ich höre ihn. Servus.
Okay, ich höre nicht.
Du brauchst einen Kopfhörer, Uli.
Nein, Moment mal kurz hier.
Nein, mach du einfach.
So, Alex, ich höre dich jedenfalls. Hi.
Tag. Also, um was geht's? Ich habe jetzt nicht aufgepasst.
Ja, also, wir hatten gerade das Problem, dass diese ganzen Videocodecs vermint sind ohne Ende durch Softwarepatente. Und ja, dann sind wir drauf gekommen, ja, da gibt's doch dieses tolle Projekt vom FFII.
Ja.
Gauss. Richtig, erzähl mal.
Naja, die versuchen halt so eine Datenbank zu haben, wo man nach Softwarepatenten suchen kann. Die gehen halt die auf die Veröffentlichung des Europäischen Patentamts durch und alles, was ihrer Meinung nach Softwarepatent ist, wird eben in die Datenbank mit aufgenommen. Das ist natürlich eine sehr mühsame Sache. Und die versuchen da so eine Community drumherum zu starten. Ich weiß nicht, was aktuell los ist. Ich habe damals vor 3 Jahren oder sowas da mitgeholfen, das aufzubauen. Mhm. Und ja, keine Ahnung, was mittlerweile da, ob das jetzt irgendwie, ob das jetzt bekannt ist oder so. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich coole Sache, da mal nachzugucken, wer so die großen Softwarepatent-Fuzzis sind.
Mhm. Und der Gag an der Aktion ist doch meines Wissens, dass die Frage nach Softwarepatenten in Europa gar nicht wirklich geregelt ist. Also im Prinzip sollte es gar nicht unbedingt Softwarepatente geben können zurzeit in Europa, oder?
Also es ist so, gesetzlich sind sie nicht erlaubt. De facto gibt es aber Patente, die vom Patentamt genehmigt worden sind, die nach Meinung von diesen Leuten eben Softwarepatente sind. Mhm. Es ist ja keine scharfe Definition von Softwarepatenten. Und sobald man irgendwie in irgendeiner Form einen technischen Effekt hat, dann über diese Hintertür wird eigentlich schon seit ewig Softwarepatente eingeführt. Das heißt, man lässt da irgendwo einen LED blinken oder so. Dann hat man die Beherrschung der Naturgewalten damit drin und dann ist was Technisches und dann passt es.
Das heißt, bei so einem Videocodec zum Beispiel, da muss man dann irgendwie einen Fernseher drumherum bauen, damit ich ein technisches Gerät habe. Und so habe ich den Codec patentiert.
Nein, das Problem ist halt ganz einfach folgendes. Wenn das Patentamt das einfach mal vergibt, das Patent so, und du hast jetzt einfach den Rechtsstreit, ob das jetzt ein Softwarepatent ist oder nicht, dann darfst du den Richter davon überzeugen, dass es eben ein Softwarepatent ist und dass es dich nicht belangt. Jetzt hast du natürlich das Problem, wenn dich gegen irgendeine große Firma, sagen wir mal IBM, ist so ein bisschen der Patentweltmeister, gegen die anlegst, die ziehen kurz 100.000 Patente raus. Wenn der Richter richtig gut ist und in 99% aller Fälle korrekt entscheidet, bist du trotzdem im Arsch. Und das ist eigentlich der ganze Trick. Und ich weiß aus zweiter Hand, dass bei Verhandlungen heißt es dann einfach mit so Leuten, also wenn sie jetzt hier nicht beigeben, dann machen wir sie halt platt mit unseren Patenten. Wir haben hier die ganze Schubladen voll. Und es wird halt als Druckmittel eingesetzt.
Hm. Ja, bitteres Thema. Also Leute, wenn euch das interessiert, die Adresse war ffii.org.
Ja.
Was? Gauss.org?
Die Adresse vom FFII?
Achso, ffii.org, ja.
Okay, da kann man sich nochmal näher über solche Sachen
informieren. Also die haben damals, also es ist nicht ihr einziges Topic, was sie haben, aber die haben damals federführend den ganzen Widerstand angeführt, sage ich mal, gegen die Softwarepatente. Das war eine riesen Schlammschlacht. Was ich auch empfehlen kann zu dem Thema, ist dieses Buch, die Lobbyschlacht um Softwarepatente. Könnt ihr mal im Netz googeln danach, das gibt's frei. Vielleicht finde ich auch die URL gleich mal. Dann kann ich euch das gleich mal in Dings reinpasten.
In den Chat. Du kannst es auch gleich auf die Homepage stellen. Ich höre dich jetzt wieder hier.
Ja. Yeah. Okay, alles klar.
Cool, danke dir.
Cool, ja, danke. Ciao. Tschüss. So, nachdem jetzt Alex angerufen hat, ist jetzt noch Murks dran. Murks hat auch gemeint, dass er anruft, oder Mike hat ihn dazu gedrängt, dass er anruft, deswegen...
Ja, ich habe ihn vorhin im Chat getroffen und habe ihm gesagt, ja, komm, ruf doch nochmal an.
Okay, jetzt zurück zu unserem ursprünglichen Thema. Wir sind, glaube ich, ein bisschen gerade abhanden gekommen und wollen zum Synchronisieren dann einfach kurz Musik spielen und besprechen das dann kurz weiter offline. Ja. Okay, bis gleich. So, falls ihr... Erstmal herzlich willkommen zurück hier bei Death Radio, Folge 91. Ja.
91
schon. Ja, wir haben übrigens noch so nebenbei. Wir waren wahrscheinlich da, wir haben ein kleines Problem mit unseren Skripten, die funktionieren nur bis 99. Sprich, ja, eventuell müssen wir da einen externen Consultant dazu holen, um das Ganze dann zu lösen. Wer sich gerade fragt, was das Woche war, ich habe hier so eine Technikeinführung im Studio innerhalb von 2 Minuten gemacht und habe dann gezeigt, wie man dann einfach hier Regler hochziehen kann und was passiert, wenn man dann trotzdem auf On-Air ist. Ja, ich habe jetzt hier Mike einfach das Wort abgedreht vorher. Wir waren ja noch bei, welche Audio- oder welche Formate soll man denn wählen, für welchen Einsatzzweck. Und da wir jetzt hier schon festgestellt haben, dass bei Video Octeora nur in Frage kommt.
Ja, naja, du hast ja mehr oder weniger schon recht, dass es kann Octeora in Frage kommen, wenn man halt bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben möchte. Also wenn mir das jetzt eben wichtig ist, dass ich ohne mir um Lizenzen Gedanken machen zu müssen, dass ich ohne solche Probleme Sachen veröffentlichen kann, dann ist Theora zum Beispiel besser. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Diese ganze Lizenzgeschichte ist extrem eklig. Es gibt zum Beispiel bei der Lizenzierung von Livestreaming-Geschichten spezielle Regelungen, dass man beispielsweise für Video on Demand auch schon Lizenzgebühren zahlen muss, nur dafür, dass man Content in diesem Format ins Netz stellt. Zumindest stellen sich die Inhaber dieser Patente das so vor, dass man das so machen müsste. Macht auch mehr oder weniger Sinn, dass man sagt, okay, wir haben dieses Zeug erfunden, wir haben ein Patent drauf, wir möchten daran mitverdienen, wenn jemand irgendwo Geld damit umsetzt. Kann man sogar fast irgendwie ein bisschen nachvollziehen, aber es wird halt dann wirklich unangenehm, wenn allein schon das Austauschen von Daten in diesem Format Lizenzgebühren kosten soll. Oder dann die ganze Frage von wegen Player. Also wenn ich jetzt unter Linux meinen Leuten erlauben möchte, ermöglichen möchte, diese Sachen anzuschauen, dann müssten sie sich unter Linux erstmal einen Player besorgen, der entsprechend korrekt lizenziert ist, um beispielsweise Codecs anzugucken, ja, MPEG-3, MPEG-4, was es alles hat. Denn normalerweise sind Lizenzzahlungen notwendig, um Encoder oder Decoder-Hardware verkaufen zu können, beziehungsweise dann bei Software ähnlich. Und das ist alles ein relativ großer, unschöner Graubereich. Also was man zurzeit hat, es wird bei den meisten Linux-Distributionen werden standardmäßig keine Codecs mitgeliefert für proprietäre Formate, für Formate, die lizenzpflichtig wären. Ich glaube, es ist aktuell auch noch so, dass zum Beispiel Ubuntu kein MPEG-3 kann.
Ich weiß es nicht. Also ich verfolge die Ubuntu-Politik nicht so.
Oder Debian?
Debian unterstützt MPEG-3.
Krümmel?
Auch, weil es Debian ist. Also einzige Problem ist bei Encodern. Decodern sind immer dabei, aber Encodern normalerweise nicht.
Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, auch bei Decodern, wie die Situation gerade ist. Also meines Wissens war das so, dass die standardmäßig nicht dabei sind. Man kann sie sich aber nachträglich runterladen.
Und
das ist auch
alles schön, Zuse, glaub.
Das ist auch alles schön einfach geregelt, dass man nur irgendwie Klick-Klick macht und dann lädt sich das alles runter. Man wälzt aber dann die Verantwortung für die Einhaltung der Lizenzfragen dann auf den User ab, nach dem Motto, ja, also wenn du in einer Jurisdiktion wohnst, in der das kein Problem ist, dann lad sie runter. Ansonsten, ja, kümmere dich selber darum, dass das lizenziert ist. Das ist alles irgendwie eine Grauzone. Also die Lame-Leute, das ist so ein Punkt, die machen Encoder für MPEG-3 und die berufen sich meines Wissens immer noch auf das Forschungsprivileg. Das heißt, die veröffentlichen nur Source-Code, nur Quellcode und keine Binaries. Mit dem Argument, ja, also wir machen das nur zu Forschung und Lehrzwecken und uns interessiert halt, wie sowas funktioniert und wie man sowas macht. Aber wir machen nichts, was irgendwie dem Enduser, dem normalen Anwender dazu hilft, MP3s zu encoden, weil sie halt keine Binaries machen und reden sich da ein bisschen raus. Plus ist noch die Situation, dass man eben mit Softwarepatenten nicht genau weiß in Europa, wie das aussieht etc. Das ist alles ganz, ganz merkwürdig. Insofern, es kann durchaus sein, dass Theora und Vorbis in einem Ogg-Container das Format der Wahl ist für dich. Wenn du nur auf technische Performance gehst.
Nein, ich gehe auf Geek.
Geek-Konformität, ja, Geek-Faktor. Genau. Ah, okay. Für den Geek-Faktor bist du mit Theora sehr gut bedient. Ja, ja, ja. Obwohl du, ich denke, beim Geek-Faktor bist du mit MPEG-4 Container, H264 Videocodec und
AAC Audio-Codec.
Ja, also es ist vom Technischen her halt meines Erachtens nach das Beste zurzeit.
Ja,
wobei klar. Die Audio-Codecs sind konkurrenzfähig. Also beim Audio hast du Ogg Vorbis, MPEG-4, AAC und im Prinzip WMA genauso. Die sind ungefähr
auf dem gleichen Niveau.
Genau, richtig, auf dem gleichen Niveau. Da gibt es dann sogar noch Unterschiede zwischen den verschiedenen Encodern. Da gibt es eine ganze Reihe verschiedener, Open Source, kommerziell, was auch immer. Aber vom Prinzip her sind die ungefähr vergleichbar. Bei den Videocodecs, wie gesagt, VC1 und H264, ein Tick besser als Theora. Und Containerformate, gut, okay. Also AVI ist indiskutabel. AVI ist auch das Einzige, da weiß ich wirklich einen konkreten Nachteil. Wir hatten bei irgendeinem Kongress, ich glaube vor 2 Jahren war das, hatten wir einen AVI-Container mit H264 Video und AAC Audio. Und da hat einfach nur das Transmuxen von AVI-Container nach MPEG-4-Container 10% Reduktion in der Größe gebracht. Mit identischem Inhalt. Also es war nichts geändert am Video oder am Audio. Es war nur einfach ein anderer Container und es hat 10% Größe eingespart. Das war richtig cool. Na, jedenfalls bei den Containern MPEG-4 Ogg bin ich jetzt nicht so der Fan von, weil Ogg ist im Prinzip nur ein blanker Bitstream mit ein bisschen Interleaving und ein paar Header-Files vorne dran. Da gab es mal eine Bemühung, OGM zu bekommen, ein Ogg Media Container-Format. Ist aber nichts draus geworden. Und ja gut, diese komischen WMV-Container, da weiß ich gar nicht genau, was da drin ist. Wird wahrscheinlich auch halbwegs taugen. Also es gibt im Prinzip diese drei Plattformen halt. Die MPEG-Schiene, die Windows-Schiene und die Theora-Schiene, die Ogg-Schiene, so rum.
Und die Windows-Schiene wird normalerweise über den Microsoft Media Service da gestreamt und die anderen gerade über HTTP faster denn?
Ja, MPEG-4 typischerweise eigentlich RTSP. Das ist so ein Realtime-Protokoll, aber
in der Zwischenzeit geht es doch auch davon weg, oder nicht?
Ja, also QuickTime setzt noch sehr stark auf RTSP. Die normalen, was heißt normalen Anwender von MPEG-4, also typischerweise MPEG-4 oder die MPEG-Szene kommt aus der Broadcast-Ecke, das heißt DVB und solche Geschichten. Was machen die eigentlich? Machen die? Na, das ist halt Broadcast, das ist ein ganz anderes Protokoll. Ne? Ja, aber online im Internet setzt sich dieses Faster than Realtime Streaming eigentlich ziemlich durch.
Aus einem Grund auch, wenn jeder so Personal Firewalls hat.
Ja, ja,
richtig. Und die dann bei jedem Dings Alarm schlagen und sagen, ne. Und ja, der Anwender sagt, ne. Und dann sagt Streaming-Protokoll, scheiße, was mache ich jetzt? Und ja.
Ja, ich muss auch mit meinen UDP-Paketen durch eine NRT durchkommen und lauter so Kram. Das ist irgendwie extrem nervig. Da ist einfach so ein billiger kleiner HTTP-Stream viel besser.
Ja,
so ist es halt. Ja, und die anderen Plattformen sind auch nicht mehr, ja gut. Also ich bin gespannt, was bei Flash passiert, nachdem die jetzt auf den MP4-Zug aufgesprungen sind, auf den H264-Zug.
Ich glaube, das gibt einen enormen Schub.
Ja, und die machen sehr viel faster den Realtime-Streaming, oder ausschließlich eigentlich.
Eigentlich ausschließlich. Es gibt halt so Möglichkeiten, einmal direkt über HTTP ohne irgendwelchen Videoserver hintertran oder dann mit einer Videoserver hintertran, wo der gleich Index liefert und zusätzliche Informationen, wo man hin und her springen kann etc. Mhm. Aber ansonsten ist es jedes Mal HTTP. Mhm. Und ja.
Cool, genau. Gehen wir zum nächsten Thema. Also die Konsolidierung haben wir schon im Prinzip angesprochen, dass wir jetzt halt diese drei Plattformen übrig haben, diese drei großen, MPEG, Microsoft und Ogg. Flash nähert sich dem MPEG-Lager an, QuickTime geht ins MPEG-Lager.
Gibt es eigentlich in...
Real ist sowieso irgendwie, naja.
Gibt es eigentlich in WebViewer für Theora?
Ja, es gibt, es gibt es gibt ein paar Möglichkeiten. Es gibt zum einen mal ein Java-Plugin, ein Java-Applet.
Mhm. Problem ist da wiederum die Verbreitung von Java.
Ja, das stimmt. Also es geht mit Java 1 irgendwas, glaube ich. Also das ist, glaube ich, sogar dann von im IE noch supported, mhm, mit dieser uralten J-irgendwas-Engine, okay, die da haben. Aber ich glaube, bessere Implementierungen werden zum Beispiel VLC. Der VLC bringt ein Mozilla-Plugin mit, also ein Browser-Plugin für Webbrowser. Und damit kann man dann unter anderem eben Theora angucken im Browser. Oder es gibt auch Plugins für QuickTime. Also man kann sich runterladen bei Xif ein Plugin für QuickTime, ich glaube für Windows und für Mac, um dann beliebige Theora-Filmchen von QuickTime handeln zu lassen. Das geht zum Beispiel auch.
Ja, aber das ist immer noch nicht online, oder? Also... Okay, doch, du kannst es dann einbinden in die Webseite, so QuickTime-Teile und über das QuickTime-Plugin, ja.
Denke ich.
Es wird gerade gefragt, ob Musikwünsche möglich sind. Ja, ruft einfach an und dann werden wir das hier live besprechen. Und das ist aber so ein kurzer Einwurf. Wartet noch kurz, die Telefonnummer, wo ihr anrufen könnt, ist die
0731 938 6299.
Okay, vielen Dank. Also, wenn ihr Musikwünsche habt, wir versuchen sie zu erfüllen.
Marc? Ja, ich lese gerade noch hier im Chat. Wir haben noch was vergessen, und zwar die Lossless-Codex.
Stimmt.
Das Argument kam gerade, dass bei den Audio-Codex der Ressourcenverbrauch entscheidend ist und die Qualität nicht so sehr. Das stimmt im Prinzip. Hören tut man das in der Regel. Ja, ob man es wirklich hört, also man muss sich schon sehr anstrengen, dass man es hört. Aber man kann halt bei der Bitrate sehr viel sparen. Und da gibt es zum einen mal halt die Kompressionscodex, die wir erwähnt hatten, und zum anderen die Lossless-Codex. Da kenne ich jetzt hauptsächlich den FLAC und den Apple Lossless, wie nennt sich das? Codec, keine Ahnung.
Irgendwie mit
Anfang. ALAC, Apple Lossless Audio Codec.
Sowas, ja.
Ja. Die sind halt lossless. Vorteil ist, dass man wirklich echt das bekommt, was ursprünglich mal an Daten reingekommen ist. Nachteil ist, man kann, ich glaube, Pi mal Daumen maximal auf die Hälfte runterkommen bei der Kompression.
Ich weiß es nicht, also bei FLAC ist es so grob die Hälfte. Wir tun in der Zwischenzeit ja die Radiosendung auch per FLAC. Aber wir tun es bloß nirgends großartig verlinken.
Ah, okay. Weil es einfach auch so groß ist. Ne? Zwei Stunden Sendung.
Das sind ungefähr 500 MB.
Ja, und als MPEG 3?
Das sind ungefähr, glaube ich, 80 MB.
Genau. Da ist der Punkt.
Ja, aber die sind öffentlich verfügbar, bloß gibt es halt keinen Podcast und Ähnliches.
Okay.
Also,
ja. Das heißt wo? Archiv? Punkt?
Und CCCD und dann einfach Radio und dann gibt es für die neuen Folgen, gibt es in der Zwischenzeit auch FLAC.
Cool.
Das ist einfach das, was wir dann rauskriegen.
Mhm.
Ich habe hier kein Telefon, wenn möglich. Ohne Telefon gibt es auch keine Wünsche, müssen wir dazu sagen.
Ja, genau, also, ihr müsst dann schon anrufen, richtig.
Ja, wir wollen jetzt das so hier nicht machen. Was ihr aber dafür machen könnt, ihr könnt uns eine Playlist erstellen mit schon für so anderthalb Stunden Musik mal. GEMA-freie Musik und die werden wir dann höchstwahrscheinlich auf jeden Fall spielen, weil wir sind alle faul und freuen uns dann über den Support, den wir kriegen. Damit könnt ihr die eigene Musikrichtung mal pushen oder sonst irgendwelche coole Bands und etc. Und stellt uns einfach so eine Playlist zusammen und gut ist.
Genau.
Okay, ich glaube, wir sollten nachher das Fenster zumachen, da piepst irgendwie hier rein.
Okay, lass uns noch jetzt die Geschichte mit den besten Codex zu Ende machen. Ein Lossless Video Codec, fällt dir da einer ein?
Den da halt Dampf, aber irgendwie RAW-DV oder so. Aber
RAW-DV ist nicht
Stimmt, ist MPEG, ist MPEG.
DV hat eine Kompression von 5 zu 1, glaube ich. Also es gibt natürlich RAW, das ist gerade bei
Video,
tollen Profi...
Kameras, also Bilder, Fotokamera, Foto.
Ja gut, bei Fotos ist es, ja, richtig. Ja. Es gibt aber auch RAW bei Video.
Ah, okay.
Und zwar gibt es da ganz tolle Setups, kosten Heidengeld auch. Da werden gerade X-Surfs und was weiß ich was alles verkauft, für um sowas zu machen.
Klar, natürlich gehen da nur X-Surfs, da gehen keine anderen normalen Server. wir müssen kurz dazu sagen, dass Mike hier ein bisschen OS X-affin ist.
Affin, tolles Wort, ja.
Also eigentlich Apple-affin so eher. Und deswegen hier immer so ein bisschen Werbung
machen. Ja, was heißt Werbung? Ich kenne halt nur die Szene. Also ich weiß halt, dass da
ja, klar.
mit dem Final Cut...
Ja, halt, schon. Ja,
ich glaube, von Avid wahrscheinlich was Ähnliches. Und was ist noch Konkurrenz? Fällt mir gerade nicht ein. Media 100 vielleicht noch? Keine Ahnung. Dann haben wir es wenigstens. Ja, okay, egal. Ja, also da gibt es jedenfalls auch... ganz unkomprimierte Videogeschichten.
Ja, aber das wird ja dann vorwiegend im Kino, also gerade bei...
Ich glaube, auch im Kinobereich wird dann mit dem Material, was da rauskommt, nicht wirklich unkomprimiert gearbeitet. Also es gibt spezielle, das ist vielleicht ganz interessant, es gibt neben den Delivery Codex, das sind die, über die wir jetzt gerade uns unterhalten haben, gibt es auch sogenannte Editing Codex. Editing Codex, das ist zum Beispiel sowas wie DV. DV hat eine Kompression von 5:1. Das ist schon mal halbwegs signifikant, damit man mit dem Zeug halbwegs arbeiten kann, aber es ist für die Bildqualität eigentlich nicht wirklich tragisch, weil man sieht bei einer 5:1 Kompression, also bei RAW DV kann man nicht davon sprechen, dass man da große Artefakte sieht. Und da gibt es auch ganz interessante Codecs, da tut sich sogar gerade was auf dem Markt, und zwar die SMPTE, ja, ich glaube, so heißen die. Das sind diejenigen, die die VC-Standards rausgeben. VC1 ist ja dieser Windows Media Standard. Die sind gerade dabei, dass sie angeblich Codecs suchen für VC2, VC3. Speziell mit der Zielsetzung, Codecs zu bekommen für solche Editing-Szenarios. Das heißt ungefähr eine Kompression von ja, vielleicht 1:5, 1:10 maximal, um die Dinger klein zu bekommen, aber mit möglichst gar keinem Verlust an irgendwelchen an Bildqualität oder Audioqualität. Speziell, was ich da jetzt weiß, was sich in der Szene tut, das ist Dirac und wie heißt das andere? DNX HD. Das sind so zwei Codecs, die im Gespräch sein sollen, angeblich für Standardisierung als VC2 und VC3. Und für uns vielleicht ganz interessant ist der Dirac, das ist nämlich auch ein quelloffener Codec, also auch Chaos-kompatibel, gutes Karma. Und sogar noch speziell interessant, weil das ein anderes Verfahren ist, und zwar ist das ein Wavelet-Codec.
Oh, jetzt kommen wir dann schon in die Zukunft ein bisschen.
Ja, Ja, vielleicht, eigentlich wollte ich erst ein bisschen was über Standardisierung erzählen.
Okay, dann erst Zukunft. Wir können auch kurz einfach Musik einschieben, wenn der Markt stand, und dann sieht es nicht so aus, als hätten wir einfach so uns verquatscht.
Ja, okay, machen wir Musik.
Okay, machen wir Musik. Die Musik kommt heute, wie ich schon vorher gesagt habe, vom Online Music Contest, die erste CD. Dann haben wir jetzt langsam alle CDs mal angespielt, und dann kommt nächstes Mal wahrscheinlich online oder den Open Music Contest, Nummer 3, die zweite CD, die wir noch nicht gespielt haben. Und dann haben wir mal alle angespielt und dann mal den Rest mixen. Okay, auf jeden Fall viel Spaß. So, nachdem du, das hat jetzt hier keinen praktischen Bezug gehabt, aber wir dachten einfach mal, wir wollen witzig sein, und das ist uns auch nicht gelungen. So, jetzt mal zurück zu den Standardisierungsfragen, die offen sind.
Ja, genau, das ist teilweise echt großes Kino im Bereich von diesem Multimedia-Kram oder Videokodex. Weil wir es gerade von dieser SMPTE, oh, ich hoffe, das ist die richtige Abkürzung.
Gib es einfach bei Google ein und klick dann auf Korrigieren, wenn es falsch ist.
Ja, der Chat korrigiert mich dann bitte. Das sind diejenigen, die diese VC-Standards rausbringen. Die hatten wir jetzt da gerade eben schon kurz erwähnt.
Wo finden die denn Anwendung?
Ja, das ist im Prinzip das Witzige an dem Zeug. Die SMPTE, die sind eigentlich für solche Broadcast-Standards zuständig. Also dieser ganze Editing-Bereich hinter den Kulissen, solche Sachen machen normalerweise die Leute von SMPTE, während die MPEG traditionellerweise, die sind die Standards machen für die Delivery-Seite, also für den Teil, der nachher dann beim Endkunden landet. Sprich, irgendwelche DVD-Standards oder digitales Fernsehen machen sie Standards dort. Im Prinzip alles, was aus der ISO an Standards rauskommt in Bezug auf Audio und Video, ist hauptsächlich von der MPEG. Die SMPTE hat sich aber dazu hinreißen lassen, Ja, im Prinzip ein Konkurrenzstandard zum MPEG, zum MPEG 4 rauszubringen, nämlich diesen Windows Media Codec. Die haben den Windows Media Codec, ich glaube Windows Media 9 ist das, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, und haben eine, ein Subset, ich glaube Subset ist es, also eine Untermenge, eine Untermenge von Windows Media 9 haben sie zum VC1 Standard erklärt. Man kriegt, also ich war damals zu der Zeit ein bisschen da auch in der Szene mit drin, habe mir das angeschaut. Ich hatte da auch noch einen Job in den USA, wo es darum ging, Videostreaming unter anderem zu machen. Und das muss wohl relativ witzig gewesen sein hinter den Kulissen. Man kriegt leider, ich habe das noch gesucht im Vorfeld, ob ich das irgendwie dann belegen kann hier mit ein paar Links, die ich noch streuen kann, aber es gibt leider relativ wenig. Man hat nur damals so ein bisschen Leuten hören, ja, Microsoft hätte dann der SMPTE versprochen, das wird hier vergleichbare Qualität geben zu H.264, aber signifikant weniger Komplexität, also weniger Rechenaufwand, um das zu implementieren. Deswegen ist es Sinn und macht es Sinn und es gerechtfertigt und es lohnt sich und es taugt was, das hier zum Standard zu erheben und ja im Prinzip als Konkurrenz zu platzieren zum normalen MPEG 4 H.264. Ich kann es wirklich leider nicht belegen mit irgendwelchen Links im Internet, aber naja, Gerüchteküche halt. Letzten Endes in der Realität ist es dann so rausgelaufen, dass das vergleichbar ist, also da ist kein nennenswerter Unterschied zwischen dem Kram, zwischen H.264 und VC1. Das war aber eine Menge Ärger, die wir jetzt haben, denn der nächste Schritt war, nachdem sie das zum offiziellen Standard gemacht haben, sind sie dann weitergelaufen zum DVD-Konsortium und das andere ist, glaube ich, das Blu-ray-Konsortium, also die beiden, die sich jetzt um die Nachfolge von der DVD streiten und haben das dort dann als Vorschlag eingereicht für Standardisierung als das neue tolle DVD-Format. Wobei das auch wieder eine witzige Geschichte gewesen ist, nach dem, was man so hört. Da kann ich auf das AVS-Forum verweisen. Da gibt es von ein paar, das ist sowieso ganz interessant, also wenn euch diese Themen interessieren, es gibt im Internet zwei große Foren, die sich mit Digital Video auf Prosumer-Ebene, also so ein bisschen Professional-Consumer-Ebene, die sich um sowas kümmern. Das eine sind die Foren bei Doom 9 und das andere sind die Foren bei AVS. Und da sind unter anderem auch ein paar Leute dabei, zum Beispiel von Microsoft, die da mit sich unterhalten in den Diskussionsforen. Und da hat mal einer, das wird man bestimmt dann finden, wenn man danach sucht in dem Forum, so ein bisschen History aufgezeigt, wie das gelaufen ist, dass diese Microsoft-Formate dann hier überhaupt mal relevant geworden sind als Kandidat für diese Next Generation DVD-Formate.
Indem sie einfach Geld gezahlt haben.
Ja, nein, also mehr oder weniger. Man sieht es halt alles wieder mit diesem Office-Zeugs, mit dem Open Office-Kram. Aber egal, machen wir mal, es ist nur Video. Sie waren eigentlich zu spät dran. Sie hatten schon irgendeine Deadline verpasst, um da noch reinzukommen. Sie haben dann aber einen Partner in Anführungsstrichen gefunden, der in diesem Verfahren noch drin war und haben es dann irgendwie hinbekommen, dass dieser Partner beim nächsten Meeting statt seines ursprünglichen Vorschlags den Vorschlag VC1 unterbreitet hat. Und so sind sie in diesem Verfahren drin gewesen und haben dann auch mit speziellen Implementierungen und Features, die man eingebaut hat, speziell für diesen Anwendungsbereich, haben sie das dann so optimiert, dass es speziell für diesen Anwendungsbereich auch wirklich getaugt hat. Also da gibt es auch von der technischen Seite her eigentlich gar nichts groß dran zu meckern, aber es ist halt politisch wieder mal eine sehr heikle Geschichte gewesen. Zumal auch bei den H.264-Leuten auch andere Prioritäten damals noch vorgeherrscht hatten. Sie hatten beispielsweise den H.264 eher auf Low-Bit Geschichten getrimmt. Das war eigentlich auch von der Planung her so gedacht, dass H.264 als einen großen Anwendungsfall das Internetstreaming hat und die DVD-Geschichten im Prinzip ja mehr oder weniger danach gekommen sind. Also man hat dann auch nachträglich noch Profile erfunden. Profile sind Spezifikationen, welche Features man wann wie anschalten und kombinieren darf, um die Rechner nicht zu überfordern. Da hat man sich nachträglich noch solche Sachen einfallen lassen und diese ganze Filmgrain-Geschichte, das ist alles dazugekommen. Das ist wirklich, das ist Entertainment pur. Also ich kann euch nur das ans Herz legen, da mal zu recherchieren, euch das auch anzuschauen. Das ist ein relativ langer Text, den da einer von diesen Microsoft-Leuten geschrieben hat, wo er beschreibt, wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Das ist echt irre. Und wir haben wirklich genau das Gleiche wieder, dass wir hier auf merkwürdige Art und Weise Microsoft-Standards plötzlich bekommen mit irgendwelchen tollen Beglaubigungen, offiziell ISO-Stempel etc. Es ist alles, ach ja.
Die Geschichte wiederholt sich.
Ja, absolut, in der Tat, ja. Naja, genau, das waren mal so zwei Geschichten aus der Standardisierungsgeschichte mit mit Microsoft als dem Bösen. Vielleicht, um das mal abzuschließen, also es gibt auch noch, ich habe gleich noch eine Story mit einem anderen Bösewicht.
Hoffentlich mit einem angebissenen Apfel als Bösewicht.
Ja, gut, richtig,
wunderbar. Sogar, wunderbar.
Ja. Es gab vor ein paar Jahren dieses Kartellverfahren gegen Microsoft. Da erinnert man sich vielleicht noch dran, da ist Microsoft auf EU-Ebene zu, was weiß ich, 500 Millionen, keine Ahnung, Euro, ich weiß nicht genau, wie viel es war, Strafzahlungen verdonnert worden, wenn sie nicht das und das machen oder hin und her. Und da gab es diese ominöse Windows XP N-Version, glaube ich.
Korrekt, wo ohne Media Player ausgeliefert richtig. Wurde.
Genau.
Die aber nicht großartig verkauft wurde und beworben wurde.
Ganz genau. Also das einzige bisher erfolgreiche Kartellverfahren gegen Microsoft wurde geführt wegen dem Windows Media Player. Also da haben sie, das ist der Fall, wo sie quasi offiziell gesetzlich, staatlich überführt worden sind, des Monopolmissbrauchs, um ihre Windows-Formate durchzudrücken. Das sollte man vielleicht da noch im Hinterkopf behalten. Das ist einfach kein gutes Karma in der Ecke. Überhaupt nicht.
Ja, und mit Apfel wird es auch nicht besser.
Ja, mit Apfel, ja gut, okay. Also es, genau, der Gerechtigkeit halber, das ist auch, das ist auch wieder großes Kino.
Sollen wir noch, willst du das jetzt erzählen, oder?
Ja, das mache ich noch schnell fertig,
okay.
Oder?
Ja.
Also, es gibt zurzeit eine Gruppe, die möchte HTML5 entwickeln, also eine Weiterentwicklung des Protokolls oder des Dateiformats, nach dem Webseiten gebaut werden. Da ist lange Zeit nichts groß passiert, weil die W3C sich gedacht hatte, ja, wir machen das ist alles toll mit XML und spitzen Klammern.
XHTML dann.
Genau, richtig, XHTML. Was aber nicht wirklich in der realen Welt Anklang gefunden hat.
Naja, XHTML hat sich schon ein bisschen durchgesetzt.
Ein bisschen.
Ja. Viele Web-Authoring-Tools und so weiter benutzen das schon. Bloß du siehst halt als Anwendung nichts davon.
Also das, was ich mitbekomme, ist der Enthusiasmus für, also CSS ist noch relativ gut in Benutzung, das ist gut angekommen, aber dieser ganze XHTML-Kram.
Das ist ja eigentlich nur eine konsequente Fortführung von dem HTML mit XML-Elementen, sprich, dass du auf jeden Fall immer Closing-Tags und so weiter haben musst. Das passt eigentlich schon.
Ja.
Viele benutzen das wirklich. Aber also, man sieht halt nichts davon.
Meine Erfahrung ist die, dass es nicht unbedingt so megamäßig abgehoben hat. Also die Leute, die auf irgendwelche XHTML-Konformität Wert legen, sind relativ in Unterzahl.
Und auf HTML-Konformität hat sich auch nie jemand großartig
drauf ausgelegt. Ja, das ist Browser-Konformität. Ja. Na, jedenfalls die Leute bei, ich glaube, die WattWG war das, so nennen die sich, die wollen HTML5 rausbringen, eine Weiterentwicklung des ganzen normalen HTML, ohne den Zwang irgendwie unbedingt XML-Kram korrekt zu machen. Und in diesem Konsortium oder was auch immer das ist, da haben sich Mozilla, Opera und Apple mit dem Safari, also die drei, also drei der vier großen Browserhersteller, der fehlt es halt Microsoft, haben sich da zusammengefunden und überlegt, ja, was wäre denn wünschenswert, wie können wir denn Sachen machen, die ein bisschen uns mal ermöglichen, den uralten HTML4 ein bisschen weiterzuentwickeln und da mal ein bisschen mehr Leben reinzubringen in die Entwicklung, dass sich da was tut. Und unter anderem gab es da die Idee, ja, wir könnten noch mal in den Browsern direkt ein Default-Video-Format spezifizieren, damit jeder Browser, der auf dem Markt ist und HTML5 erfüllt, schon mal irgendein minimal Video-Format kann. Damit man nicht immer irgendwelche Plugins braucht oder sonst irgendwie Zeugs nachinstallieren muss, sondern damit es halt einfach funktioniert. Und die Idee, der Vorschlag war da, dass man Theora nimmt, weil eben Theora als einziges Format im Prinzip lizenzfrei, lizenzkostenfrei sein sollte, von jedem nachimplementierbar sein sollte. Es gibt sogar Referenzimplementierung unter freien Lizenzen. Und das wäre doch an und für sich als kleinster gemeinsamer Nenner das Format der Wahl. Problem dabei ist, in diesem Konsortium hat sich Apple komplett quergelegt. Also die haben das von vornherein gleich komplett abgelehnt. Sowas werden wir auf gar keinen Fall machen. Wir werden uns nicht darauf einlassen, hier Theora als Default-Format anzubieten. Mit dem Argument, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, also es stimmt wahrscheinlich schon zum Teil, aber das kann eigentlich nicht der einzige Grund sein, mit dem Argument, dass ja, also wenn wir uns darauf einlassen, hier so ein Format als Default anzubieten und das offiziell supporten, ist das nicht gut, weil wir haben ja unsere lustigen iPods und wir können es uns nicht leisten, da Formate abzuspielen oder als Hauptformate zu unterstützen, die nicht durch so einen Hardware-Chip supportet werden, weil dann, wenn man das in Software macht, das zu viel Akku bräuchte.
Und
weil
man natürlich auch vom typischen iPod so viel im Internet surft und das mit HTML5 Webseiten anschaut etc.
Oder? Ja, das wäre dann das iPhone halt.
Ja, okay, aber trotzdem.
Damals
okay,
war das Argument noch der iPod. Ne? Das
ist iPod, toll. iPod, Internet surfen, ja, klar. Außerdem, wenn bisher war keine großartige Nachfrage nach den Decodern da.
Naja, unter anderem war das Argument dann das, wenn es um Nachfrage geht, dann zählen wir bitte mal die ganzen Handys dazu, die es von Nokia und Sony Ericsson und was alles gibt, weil die haben in der Regel alle diesen 3GP-Kram und 3GP ist MPEG 4.
Ja, ich...
Und deswegen ist halt, genau, richtig, das Argument, dass man MPEG 4 haben möchte statt OGG, darin, dass es halt jeder hat.
Ja, aber ich meine, es steht halt bisher keine Nachfrage nach so Theora-Decodern. Die Hardware-Decoder und Chips, weil es keine großartige Verbreitung findet, weswegen es natürlich auch keine Dings gibt, keine Hardware-Sätze. Das ist doch problemlos möglich, sowas auch in Dings zu machen, in Hardware.
Okay, ja, stimmt so, hast du völlig recht, ja.
Das ist ein Null-Argument, finde ich.
Ja, also ich okay, hoffe auch nicht, Apple, dass es eine tolle Entscheidung ist, dass die sich da so querlegen gegen Theora. Also ich finde das durchaus eine lustige Idee, dass man sowas hat.
Apple hat jetzt einfach mal gesagt, nö, kenne ich nicht, mag ich nicht.
Ja, genau.
Riecht komisch, Open Source.
Ja,
ja. Nicht mal wie, doch ist ja so ganz frei. Also
ich weiß nicht, ob es LGPL ist.
Okay, sobald irgendwas mit GPL wird Apple böse sein.
Ja, nein, GPL ist schon okay. Also GPL V2 ist okay, glaube ich.
Echt?
Naja, also komm, wir haben ja hier ein GCC und was weiß ich was alles drin. Gut, Linken geht natürlich nicht. Aber LGPL müsste da sogar auch gehen.
Ja, ich dachte, ihr verwendet jetzt den BSD-LLVM-Zeugs da.
Naja, das ist ja noch Zukunftsmusik, aber...
Teilweise doch, oder nicht?
Ja, ja, also es gibt diverse inoffizielle Projekte, um Software aufs iPhone zu bekommen und da hat man festgestellt, der einzig bisher existierende Compiler für dieses Mach-O-Format vom iPhone, das ist das gleiche, was Mac OS X auch unterstützt, das ist der einzige Compiler für Mach-O-Arm. Ist der LLVM und eventuell ist vielleicht dann der LLVM auch der Compiler, den Apple für das iPhone benutzt und ja, es gibt auch Anzeichen dafür, dass der LLVM vielleicht für mehr benutzt wird in der Zukunft. Da sind eine ganze Menge Leute von diesem Open Source Projekt inzwischen aufgekauft worden quasi. Die arbeiten jetzt bei Apple. Also, ja. Und ob das jetzt damit zu tun hat, dass vielleicht der GCC der FSF gehört, und dann vielleicht demnächst der GCC und der GPL V3 steht.
Oh, wir haben den Anruf. Weiß
ich nicht. Verschwörungstheorie.
Ich versuche mal wieder mein Telefon, mein Dings hochzukriegen. Klingelt es noch? Keine Ahnung. Ich nehme dich mal einfach hoch. Hallo?
Hi, hallo, Felix hier.
Hi, Felix.
Ja, oder halt Evo aus dem Chat, genau. Ich bin ja hier genötigt worden anzurufen.
Echt? Wer hat dich denn genötigt?
Der Chat. Puh, wer war das denn? Weiß ich gerade gar
nicht. Okay, auf jeden Fall vielen Dank an den Nötiger, möchte ich dir hier auf diesem Wege mal sagen.
Ja.
Weswegen rufst du den mal an?
Es hat geheißen, hier soll mal irgendwie Musik gespielt werden. Ihr habt ja selbst gesagt, wegen den Musikwünschen dachte ich mir, okay, spoilermusic.de. Ich lese einfach mal knallhart die Domain und den Link dazu vor.
Ja, ernsthaft, mach das mal.
Okay, also http://www.spoilermusic.de.
Wie schreibt man das Spoiler?
Wie der Spoiler, wie wenn du irgendwas spoilerst.
Vorlesen, weil wir auch Zuhörer haben, die nicht so technisch affin sind und
buchstabieren.
Ja,
buchstabieren.
Ah, okay. SPOILERM Musik.
Okay, das kriegt man, glaube ich, hin.
Genau, .de/audio.
Naja, Musik mit Ziel mit K.
Spoiler 002.
Das soll sich jemand hier morgen können.
Ja, wir schaffen das doch.
Okay. Aber wir können es jetzt ehrlich gesagt nicht abspielen, weil wir haben, glaube ich, kein entsprechendes Equipment da, nämlich so wie das aus. Wir hatten das mal probiert, dass der PC, der hier Internet hat, das Zeug abspielen kann, aber irgendwie hat der entweder keine Soundkarte oder war nicht angeschlossen oder wir haben die falschen Knöpfe gedrückt. Wir wollen auf jeden Fall, falls du uns dann eine Ding schickst, eine komplette Playlist über anderthalb Stunden zusammen und da dieses Lied rein zufälligerweise drin sein sollte, werden wir diese Playlist nächstes Mal spielen.
Nur GEMA-frei, wie war das?
Ja, genau.
Richtig, genau.
Okay, ich gebe mir meine Mühe.
Echt? Oh, schau, ja, okay. Das ist cool, das ist cool. Okay, und hast du sonst noch irgendwelche wichtigen Ankündigungen, News, möchtest du jemanden grüßen?
Geht alle zu dieser Demo, die da in Berlin ist. Es fährt ein Bus von Ulm aus. Verdammt, Leute, geht hin, ihr habt zum IRC gelesen. Wer es nicht gelesen hat, geht hin, fahrt hin, nehmt diesen Bus wahr und zeigt den Leuten, dass wir da sind.
Okay, dann wollte ich jetzt noch kurz was sagen. Die Demo, für die Leute, die es nicht wissen, es gibt am 22. September in Berlin findet eine Demo vom AK-Vorratsdatenspeicherung heißt der Verein statt, wo es darum geht, sich gegen die Vorratsdatenspeicherung vorzugehen, zu zeigen, dass man die Überwachung, die Vorratsdatenspeicherung nicht gut findet, sprich, dass alle Verbindungsdaten erstmal gelockt waren für 2 Jahre.
Ich glaube 6 Monate.
6 Monate, irgendwie sowas. Und dass die Default-Kriminalisierung von den Leuten, dass es einfach der falsche Weg ist, den Verdachtsmoment umzukehren, sprich, dass zunächst jeder verdächtigt ist und nicht andersrum, sprich, jeder ist unschuldig. Das wird nämlich mit dieser Vorratsdatenspeicherung gemacht und das ist einfach der falsche Weg. Und anscheinend fährt da jetzt ein Bus hin von Ulm aus oder über Ulm nach Berlin. Das ist also ziemlich cool, wenn ihr da Interesse habt. Wir wollen den dann Link dann auf unsere Homepage stellen und das ist wirklich eine extrem wichtige Sache. Das ist ein Samstag, dort kann man hinfahren und wahrscheinlich ist das dann auch relativ günstig mit dem Bus.
Ja, das gibt's im Wiki von Vorratsdatenspeicherung.de.
Ja, wir wollen, wenn du den Link vorher irgendwo ins Up gepostet hast, Wir wollen den dann hier rausfinden und wollen den dann auf unsere Homepage stellen. Noch sonst irgendwelche Grüße, Mami, Papi oder?
An alle, die mich lieben.
An alle, die dich lieben, okay. An alle, die ihn lieben. Okay, vielen Dank für den Anruf. Ich finde das toll, dass heute wenigstens 2 Leute angerufen haben. Wir lassen gleich nochmal die Nummer vorlesen. Vielleicht ruft dann noch ein Dritter an. Okay, also dann.
Jo, hau rein.
Ciao.
Ciao.
Ja?
0731 938 6299.
Okay, also wir können es auch das nächste Mal so machen, dass ihr dann direkt zum Nummern-Girl durchgestellt wird und nicht zunächst mit uns reden müsst, wenn euch das lieb ist. Jetzt noch kurz, wir machen glaube ich keine Musik, weil die Zeit wird knapp und wir wollen noch ein bisschen, oder ich will noch ein bisschen die ZSH unter den Video-Encodern, Decodern und so weiter
pushen. Oh ja, richtig, richtig.
Weil viele Leute wissen gar nicht, was sie überhaupt zum Beispiel einsetzen sollen, um aus OGG ein MP3 zu machen oder ähnliches. Und manche empfehlen dafür sollen sagen zum Beispiel MPlayer.
MCoder.
Ja, das sind irgendwie solche Sachen, wo man irgendwie dann Schmerzen kriegt. Also nur so zur Information. Jemand hat mal so Fuzzy-Tests gemacht, hat auf Dings, auf Audioformate und Videoformate, hat irgendwelche Sachen verändert und hat verschiedene Playern gegeben. Und der einzige, MPlayer ist bei 4 von 5 Codecs, hat es dann den Segfault gegeben, beim 5. irgendwie nicht. Und bei den anderen so gut wie keiner oder höchstens bei 2 Codecs war ein Segfault und VLC zum Beispiel hatte dann, glaube ich, bei keinem einen Segfault.
Yeah.
Also, wenn ihr wirklich hier dann MPlayer verwendet, dann packt ihn in den CH-Hut oder sonst irgendwas. Und was nimmt ihr denn unter Mac zum Transcoden oder Transmuxen oder?
Naja, also das Default ist natürlich halt QuickTime, aber das macht natürlich...
Das machen Geeks natürlich nicht.
Nein. Wobei auch Geeks können da schon wieder ein bisschen mehr Potenzial rausholen als normale User. Es gibt zum Beispiel den Qt Amateur. Das ist ein kleines Programmchen, das ist Freeware. Mit diesem Qt Amateur kann man diese ganzen Pro-Features benutzen. Also das ist die, ja, statt QuickTime Pro, den QuickTime Amateur. Hm. Und damit kann man dann Transcodings machen etc. Aber ja, es gibt halt bessere Sachen.
Ja, wahrscheinlich.
Auch für den Mac.
Auch für den Mac, VLC oder was?
Richtig, genau. Also ich selber benutze zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist VLC. VLC ruled.
Ja, absolut. Wir wollen nachher noch ein bisschen vielleicht ein paar Features erzählen.
Mhm. Und das andere, was ich noch habe, ist eine Videopipeline, die man sich selber zusammenbauen kann mit, das nennt sich Y4M. Das ist so ein Format von den MJPEG-Leuten. Ich glaube, mjpeg.sourceforge.net. Ich glaube, da kommen die her. Das ist ein Open-Source-Projekt, die haben sich so ein Austauschformat ausgedacht, mit dem man Videoströme mit ganz normalen Unix-Pipes an Zwischenprogrammen austauschen kann. Und so kann ich mir von einem Decoder über einen Denoiser und einen Deinterlacer in einen Encoder rein, kann ich mir eine Pipeline aufbauen mit ganz normalen Unix-Pipes auf der Kommandozeile. Und das funktioniert wirklich cool und das macht echt Spaß. Man hat dann ein paar lustige, mächtige Tools, die man da reinklinken kann. Es wird automatisch verteilt auf verschiedene Prozessoren.
Ja, weil es halt verschiedene Prozesse sind.
Ja, und das ist mein Favorite immer noch. Mhm. Auf keinen Fall allerdings M-Encoder benutzen. M-Encoder ist... Nein. Es kommen vor allem immer AVI-Files raus. Es ist eine Katastrophe.
Ja, benutzt lieber VLC. VLC, also viele werden es vielleicht kennen als... Ernsthaft, ich habe vorher so einen lustigen Spruch gesagt, VLC ist die ist so wie die ZSA unter den Shells, ist unter den Videoprogrammen eigentlich. Ja. Das ist wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Also sprich von einem normalen Abspielgerät über Transcoder, über Transmuxen kannst. Es kann Netzwerk streamen, also es kann entweder einen eigenen HTTP-Server aufmachen, es kann Multicast, es kann Broadcast, es kann Unicast versenden, es kann duplizieren, sprich du hast eine Eingangsquelle, tust duplizieren, tust verschiedene Pipelines drin reinhängen, einmal machst ein Okt raus, tust an der Shoutcast schicken und einmal ein MP3 und tust an der Shoutcast schicken oder. Und damit kriegt man mit VLC einfach komplexe Setups hin, wo total geil sind und wo man denkt, ja, fett. Wir wurden gerade im Chat gefragt, was heißt VLC eigentlich, Video-LAN-Client? Also er kann alles. Wie gesagt, er kann auch DVDs dann zur Verfügung stellen oder man kann ihn dann über ein Web-Interface bedienen, sprich man kann dann Video-on-Demand, billige Video-on-Demand für sich lokal machen oder ähnliches. Also die VLC holt einfach, ja,
das kann so unheimlich viel, es kennt nur irgendwie mysteriöserweise niemand diese Funktionen.
Korrekt, ja, VLC kennen die meisten irgendwie nur als Video, also als Abspielclient. Gestern wurde halt in der Chat gefragt, ja, was nimmt man denn, um aus OOC MP3 zu machen, und ja, alle möglichen Programme irgendwie von OOC nach WAVE und dann von WAVE nach mit LAME oder solche Scherze, und wo ich dann VLC gesagt habe, was wirklich und so. Und dann habe ich mal so ein paar Features gezeigt und die Leute waren voll überrascht, dass das überhaupt geht. Und das war also gerade so ein Channel, wo man eigentlich denkt, die Leute kennen sich da aus ein bisschen. Aber das ist cool. Also VLC kann man wirklich empfehlen. Vor allem, er kann auch RTSP, kann er. Du kannst schon mit RTSP machen. Er kann einen Shoutcast, also Icecast-Stream machen, HTTP-Stream. Er kann den eigenen Webserver aufmachen, wo man dann einfach die Dateien runterziehen kann. Es geht alles Mögliche damit. Er benutzt FFmpeg, die FFmpeg-Clips kann er benutzen. Also ziemlich cool eigentlich. Ja. Es gibt verschiedene Interfaces, also Webclient über Telnet kann man bedienen, über Konsole und was weiß ich was alles. Also das ist unglaublich. Ja. Ich finde VLC einfach ein ziemlich cooles Projekt in dem Bereich. Ja. Das ist einfach so mächtig.
Ja. Und freie Software und verfügbar auf Mac, Windows, Linux, also auf allen drei Plattformen. Einfach runterladen. Das ist
die drei wichtigsten. BSD ignorieren wir einfach.
Ja, genau. Und Solaris.
Ja, so, oh ja, genau.
Als Desktop für Video.
Ja, da wird jetzt vielleicht hört Tom zu. Eventuell machen wir eine Solaris-Sendung mal. Ah, okay. Und wir haben da so einen Solaris-Jünger, ein richtiges Solaris-Jünger. Oh. Ja, und
ein Sonnenanbeter.
Oh ja. So. Und er predigt Solaris auch für Multimedia-Anwendungen, aber ja.
Oh, cool.
Aber
also nicht als Server, sondern als...
Auch nur für Multimedia-Zeug, aber sagen wir so, mich hat es bisher nicht so überzeugt. Auch von der Geschwindigkeit her dann.
Von der Geschwindigkeit her?
Nein, von der Reaktionsgeschwindigkeit her und so. Es ist halt nicht so auf Interaktivität ausgelegt. Vielleicht kriegen wir jetzt durch unser Geschwafel jetzt hier ein bisschen Leute, die sich aufregen drüber.
Ja, also im Endeffekt, das Betriebssystem macht doch nicht so viel bei einem Videoabspiel.
Naja, mit Maus bewegen und hin und her zwischen Applikationen wechseln, Sound und was weiß ich was, das ist halt Interaktivität. Du willst halt gleich Reaktions sein, du brauchst. Ja. Kennst du den Schedulo, wo fährt zwischen allen Prozessen oder sonstigen, sondern der halt die interaktiven Prozesse bevorzugt.
Okay.
Da wir jetzt hier so ein bisschen Solaris gebasht haben, weil wir einen Solaris-Jünger hier draußen haben, könnt ihr ja noch anrufen. Walte deines Amtes.
0731 938 6299.
Okay, und nochmal ganz langsam.
0.
Okay, nicht so langsam.
938 6299.
Okay, vielen Dank. Sprich, wir machen unsere Streaming-Sachen. Beim Kongress haben wir auch alle mit VLC gemacht.
Ja.
Komplett.
Ja.
Auch die RTSP-Sachen, wenn ich mich recht erinnere.
Wir hatten durch als Streaming-Server dann
Shoutcast.
Und ein Darwin.
Korrekt, also auch freie Software.
Aber fürs Transcoding komplett VLC.
Mhm. Also sprich, damit kriegen auch relativ professionelle Setups hin, dann kann man damit machen. Ja,
definitiv.
Ja. Also VLC wirklich State of the Art. Sehr cooles Projekt, wenn ihr euch irgendwo in so ein Projekt einbringen wollt, VLC. Ortschaft. So, dann machen wir jetzt noch ein paar Ankündigungen, würde ich sagen. Weil die Zeit wird da. Oder hast du noch was? Weil du gerade so kritisch raus.
Naja, ich hätte noch ein bisschen was erzählen können zu.
Dann erzähl.
Future.
Erzähl, aber du hast nur noch 8 Minuten.
8 Minuten. Ja, also so viel ist es nicht, weil es ist alles Future. Da weiß man nicht so genau.
Ja, aber erzähl mal. Also, das sind dann Multimedia-Formate 3.0.
Naja, 3.0. Also,
08.
Ich erzähle von diesem Kram schon seit Jahren, weil ich es irgendwie tragisch finde, dass da nichts passiert großartig. Es gibt nämlich, also was man theoretisch erwarten könnte für die Zukunft, wären als nächstes mehr Interaktivität in Filmen und Suchbarkeit von Filmen. Also das sind genau, also wir hatten am Anfang schon mal diese Geschichte mit der Suchbarkeit. In Zukunft könnte man bei MPEG 7 zum Beispiel erwarten, dass solche Sachen kommen wie Semantic Web Features für Filme. Sprich, es wäre dann in so einem Container.
Sind halt nur zusätzliche Tags.
Richtig.
Dass man Clouds machen kann und.
Ja, so im RDF-Format, dann mit tollen Trippeln und wie das alles hier funktioniert, kann man dann schön semantisch durchsuchen und alles wird gut.
Ja, genau, was gerade gesagt wird, FluMotion. Das ist ja der Streaming-Server, glaube ich, für Theora von der einen Firma da, oder nicht?
Ja, ich glaube, die machen da für Theora
Hops. Ja, das ist irgendwie so GUI-Zeug, wo man dann alle möglichen Quellen dann drin haben kann und ganz einfach per Klick das Zeug streamen, aber...
Ich weiß nicht genau, wo der einzuordnen ist zwischen dem Darwin, zwischen dem RTSP-Streaming-Server.
Der macht HTTP.
Und dem Shoutcast.
Der macht HTTP.
Also ja. Das ist im Prinzip auf dem Level von Shoutcast.
Die Admin-Tools und so weiter können mehr, sprich, der tut dann auch gleich transkoden, wenn ich das richtig erinnern habe. Also die
Klick und GUI auf Shoutcast.
So, wenn ich das richtig einordne, ja. Nicht?
Ich müsste es mir mal angucken.
Okay,
den Sachen nicht viel gemacht.
Florolf, ruf an, komm,
ja, genau.
Tu mir einen Gefallen. Ich gebe auch danach, ob in Linux-Core oder so. ja, bekannter. Die Telefonnummer, sorry, aber das muss jetzt nochmal sein.
0731 938 6299.
Okay, vielen Dank. Florolf, habe ich doch gesagt. Stimmt es nicht? Doch, stimmt. Ausblick. Du hast noch 6 Minuten.
Ja, genau. Also zum einen diese Suchgeschichten, zum anderen Wavelet-Codex. Also um da technisch reinzusteigen, reicht die Zeit nicht und das wäre auch jetzt zu viel.
Da könnte man eine eigene Sendung machen.
Aber Wavelet-Codex wären vielleicht noch was in Zukunft kommen könnte. Es gibt zum einen diesen Dirac, der allerdings wohl eher, so wie es aussieht, als Editing-Codec sich zu profilieren versucht. Es gibt noch ein paar andere, also JPEG 2000 und ich glaube Pixlet ist auch ein Wavelet-basierter Codec. Es gibt Snow von den FFmpeg-Leuten, die versuchen da einen eigenen Codec zu machen. Ich glaube Octarkin war mal ein Projekt bei den Ogg-Leuten, um auch einen Wavelet-basierten Codec zu machen. Da könnte vielleicht noch was kommen. Und was ich immer wieder spaßig finde, sind diese Interaktivitätsgeschichten. Es gibt seit Jahren immer wieder Plattformen, in denen es auch möglich ist, interaktive Sequenzen mitzuliefern in Codecs. Das gab es zum Beispiel bei QuickTime,
Das unglaublich. Ich hoffe, dass es jetzt der Flumotion-Mensch ist. Also Florolf, ich ziehe dich einfach mal hoch. Hallo?
Hallo, hier ist der Florolf.
Ja, unglaublich, yeah. Unglaublich. Das hilft doch, wenn man die Leute direkt anspricht. In Zukunft treten wir jeden Einzelnen an.
Ich bin da nur mal über dieses Programm gestolpert, habe damit mal ein bisschen rumgespielt und das sah eigentlich ganz interessant aus. Das ist im Endeffekt einfach so ein Streaming-Server, also ich bin da nicht sonderlich erfahren damit, aber ich habe hier mal gerade die Webseite von dieser Firma aufgemacht, das ist Fluendo, die haben das anscheinend zum Teil released und die haben da auch noch irgendwie einen proprietären Teil, den sie dann halt eben verkaufen, für dann, ich schätze mal, für nicht freie Formate, also WMV-Streaming oder sowas. Und was die halt hier schreiben, ist, dass das eben dafür gedacht ist, wenn man jetzt Webcams, TV-Karten oder sonst was streamen will und ja eben einfache Administration, also irgendwie so ein GUI-Tool, mit dem man irgendwas machen kann und dass das irgendwie auch, dass man dieses System auch irgendwie verteilen kann, also dass man das auf mehrere Rechner aufteilen kann, dann encodet dann einer und so.
Aber das ist einfach dann ein komplettes System, um das Ganze
genau,
dann...
Genau, das ist so ein All-in-One System, wo wenn halt sich halt irgendjemand so ein Streaming-Server basteln will.
Okay, und wie ist das? Tun die, in was für einem Format streamen die dann?
Also ich weiß, dass es, also das kann Video- und Audio-Streaming und auf jeden Fall kann das Theora und Vorbis. Mhm. Wie das mit anderen Formaten aussieht, weiß ich nicht.
Ah, okay, also, okay, cool. Muss man sich vielleicht anschauen, aber auf jeden Fall kriegt man, so wie ich das jetzt verstanden habe, kriegt man das Setup dann auch nur fast mit was anderem hin, aber du hast schon recht, das Fluendo, das ist ziemlicher Hype drum rumgestanden, so ein bisschen in der Open-Source-Szene, weil das eben alles schön klickibunti und bla ist.
Ja, also ich habe das, wie gesagt, mal ausprobiert und das ist wirklich sehr angenehm zu benutzen. Mhm. Also
okay, wenn ihr also mal kurz so Setups hochziehen wollt, schaut euch das Ganze mal an, das ist wohl relativ cool. Okay, möchtest du noch jemanden grüßen? Grüß doch mal das Nummern-Girl, das macht hier so einen
traurigen... Das Nummern-Girl, okay.
Okay.
Hallo Nummern-Girl. Okay. Ja, wenn noch irgendwer von Linux hier zuhört, hallo.
Ja, jetzt hat immer noch Urk-Channels grüßen.
Yeah. Ja, genau.
Okay, und ich grüße noch Rautype in Burgernetz.
Yeah.
Vielen Dank für deinen Anruf. Jo. Ich tue dich jetzt einfach runterziehen, weil wir machen dann, ich höre dich jetzt nicht mehr, das muss jetzt mein Kopfhörer weg.
Dein Kopfhörer? Hallo?
Jo.
Ja, also okay. wir machen jetzt die fertige Zeitrenzen davon.
Ja.
Wir müssen gucken, dass wir fertig werden. Dank dir für den Anruf.
Jo.
Man liest sich im Chat.
Ja.
Ciao.
Tschüss.
Ich bin, glaube ich, auch jetzt mit meinen Multimedia-Features im Prinzip durch. Jetzt habe ich halt mal einfach nur erwähnt, was da noch so kommt. Also die Suchgeschichten, die Wavelets und Interaktivitätsgeschichten, was man da so hat mit irgendwelchen, bei den DVD-Nachfolgern gibt es Java-Spuren zum Beispiel oder bei diesen Flash- und Silverlight-Geschichten gibt es auch wieder mal Versuche, Interaktivität reinzubauen. Was da erfolgreich wird oder nicht, ist dann halt wieder die große Frage. Bisher gab es schon sowas ab und zu mal, aber es ist nie wirklich erfolgreich geworden. Potenzial hätte es. Jedenfalls aber. Und das wäre im Prinzip schon mal die Kurzversion für meinen Zukunftsausblick.
So. Okay, dann machen wir ganz schnell. Nicht diese Woche, sondern nächste Woche haben wir ein Chaos-Seminar zum Thema Multithreading und Probleme, wo du dabei auftreten glaubst. Das Seminar Postgres Internals ist verschoben worden. Und morgen ist wieder typische Chaos. Einfach.
Montagstreff. CCC.
Genau. Und
an der Uni.
An der Uni.
Kaffee Einstein. Abends um.
Abends 20 Uhr. 19.30 Uhr, sowas.
Ja, Pizzabestellung um 20 Uhr.
Okay, und was haben wir sonst noch Wichtiges? Kommt einfach mal vorbei. Wir würden uns über Nachwuchs freuen. Anschafft. Wir beißen nicht. Wir sind lieb. Manchmal. und ja. Kommt vorbei. Benehmt euch, habt Spaß und jetzt noch ein letztes Lied von uns und danach kommt Alternative Crash. Auf Wiedersehen.